Buenos días, muchachas y muchachos. Les doy la bienvenida en mi podcast número 37. Mesa llénate, Tischlein deck dich. Mesita llénate. Cúbrete. Ese es mi podcast y yo soy Simón, aquí hablando como siempre. Y bueno, pero no tan como siempre. Solo quería hacer esa entrada en español por aclarar las cosas. Para mí, el español, me di cuenta, es el lenguaje más apropiado para mis pensamientos. Pero por hoy tengo que hablar alemán otra vez, porque no sé, todavía no es tan bueno el español como para hacer un podcast entero. Pero después sí. Creo que voy a empezar otro podcast en español, que está mucho mejor hablar así. Pero por hoy, Schluss mit dem Spanisch und gegrüßt seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zu Folge 37 von Tischlein deck dich, Mesita llénate auf Spanisch. Ich habe nur ein bisschen Spanisch geredet, weil mir klar geworden ist, dass ich mehr Spanisch sprechen und schreiben muss, weil es einfach viel schöner ist als Deutsch. Und ja, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dann demnächst einen spanischen Podcast zu starten. Weil das einfach, ja, viel schöner ist auch zum Sprechen. Und deshalb kann ich euch hier sagen, hört gut zu, hört zu, solange der Podcast noch auf Deutsch ist. Ich weiß nicht, wie lange noch. Heute jedenfalls muss ich weitermachen, aber nicht ganz kongruent da anschließen, wo wir letztes Mal die Dinge im Schwebezustand gelassen haben bei Lacans Seminar, das ein sehr interessantes ist, aber heute hat mich etwas anderes gepackt. Schon wieder ein Franzose, aber kein Theoretiker, kein Analytiker, sondern von einem ganz anderen Schlag. Ihr hört es hier vielleicht donnern und das ist sehr schön, um hier zu untermalen, wohin wir uns heute auf die Reise begeben, in ein Land voller Donner und ja, Ekstase und Exzessen. Dahin will ich heute mit euch aufbrechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja. Ich kann nicht weiter bei Lacan lesen, nee. Ich muss etwas anderes vortragen. Aber um darin einzusteigen, kann ich ja mal kurz rekapitulieren, wie das damals war, was wir bisher schon gelernt haben über die griechische Mythologie, die Götter, bei denen ich mich jetzt auch nicht so gut auskenne, aber es reicht ja für das, was wir damit anstellen wollen. Man muss sich immer fragen, was wollen wir eigentlich mit dem Wissen machen? Wissen nicht einfach akkumulieren, nur aus Gelehrsamkeit, sondern heute habe ich wirklich dieses Gefühl mit der Liebe, ja, da brauche ich immer noch weitere Erkenntnisse, beziehungsweise jetzt einfach gerade für mein Leben brauche ich da etwas, was ich anwenden kann. Fühle ich, da gibt es einfach noch eine gewisse Lücke, was meine ich? Dass ich da noch nicht genug verstanden habe, um wirklich sagen zu können, diese Theorie ist gut und ausreichend und sie ist überall getestet. Nein, da ist mir klar geworden, da weiß ich noch nicht, noch eigentlich gar nicht so viel. Deshalb hier weitermachen mit diesem Werk von Arthur Rimbaud, Rimbaud geschrieben, französischer Dichter. Genau, aber um auf den zu kommen, wollte ich ja hier einleiten mit der griechischen Mythologie. Damals waren die Götter so besessen von ihren Trieben und haben sich gegenseitig verführt oder sterbliche Menschen verführt und die ganze Zeit geraubt und gemordet und in Holz gebissen, wie es bei Rimbaud heißt. In Holz gebissen, voll Lust, in eine Baumrinde gebissen, voll lauter Lust. Und ja, es gab die Nymphen, es gab Eros mit seinen Liebesfallen, der nackte Eros, der kleine Eros, der zwischen Kind und Erwachsenen steht, zwischen Unvernunft und Vernunft, überall dazwischen und auch nackt ist, vielleicht auch da zwischen Nacktheit und Bekleidetheit steht. Vielleicht ist er nicht ganz nackt, weil er hat noch seine Flügel, mit denen er fliegt. Das wären dann seine Kleider, ja. Seine Flügel hat er und seinen Pfeil und Bogen, mit dem schießt er darum. Und ich wollte mich ja dieser Kraft des Eros voll und ganz ausliefern, sich aufs Spiel setzen. Aufs Spiel setzen, wie es bei Schorschpartei heißt, aber zu dem kommen wir heute nicht. Nein, aufs Spiel setzen, dieses Wesen sich überschreiten im Liebesakt und sich da ganz auflösen. Diese zwei Wesen, was ist mit denen? Verschmelzen sie zu einem oder lösen sie sich ganz auf im Nichts? Man weiß es nicht. Ja, und worauf ich hier nur noch kurz den Akzent legen wollte, bevor es losgeht, jetzt vielleicht mit einem Lied zuerst, aber um Rambo zu verstehen, mit der griechischen Mythologie. Dass er das also auch schätzt, habe ich da gelesen bei Rambo, dass auch schätzt, was da früher abging bei den Griechen. Und dass das die wirkliche Moral war, die wirkliche Religion im Gegensatz zu dem, wie sich es uns heute darstellt, nach zwei Jahrtausenden Christentum. Und das Christentum, muss man nicht so schnell aburteilen, aber ich habe jetzt halt schon so das Gefühl bekommen in den letzten Tagen, da etwas verstanden zu haben über das Christentum, dass das tatsächlich einigen Schaden angerichtet hat und wir heute in dieser Position sind. Zwei Jahrtausende nach Jesus, wo wir eigentlich sagen müssen, ja, das war doch eine Sackgasse. Die Christendemokratie hat uns hierher gebracht, aber wenn wir unseren Blick auf die griechischen Götter lenken und das, was Rambaud da sagt, dass er sich diese Zeit zurückwünscht, der wollüstigen, liebessüchtigen Götter, dann sage ich nur, ja, das wünsche ich mir auch zurück. Und wie wir heute mit der Liebe umgehen, ach, das ist leider, leider sehr pervertiert eigentlich. Wir sagen den Kindern, das ist die Sünde, die Fleischeslust, heißt es im Christentum. Das ist ein interessantes Wort, dass er das Christentum so erfunden hat, glaube ich zumindest. Diese Lust am Fleisch. Warum wird hier der Fokus auf das Fleisch gelegt? So als wäre es etwas Totes, etwas schon Verwesenes, vielleicht ein Stück Fleisch in der Metzgerei. Aber nein. Es heißt bei den Christen, naja, der Geist ist stark, aber das Fleisch ist schwach. Das Fleisch ist das Sündige. Das ist anscheinend so eine Begierde, die in unserem biologischen Körper, in diesem Fleisch stecken soll. Und das überkommt uns und ist einfach stärker als unsere moralische Kraft im Geist, die das Christentum halt so definieren würde, sich zu enthalten, asketisch zu sein. Ja, warum? Weil man auf das nächste Leben hofft und da auf ein ewiges Leben, auf eine Auferstehung der Körper. Und das ist auch sehr interessant. Welche Körper dann stehen da auf? Einfach unsere materiellen, irdischen Körper hier, aber ja, da halt in einem glorreichen Körper dann. Heißt es, habe ich bei Giorgio Agamben zum Beispiel gelesen, in seinem Buch Nudita, Nacktheiten. Heißt es, dass diese Körper dann alle 30 Jahre alt sein werden, weil Gott natürlich alle gleich machen will und sie werden alle 30 Jahre sein im Paradies, weil es wäre blöd, wenn man dann so einen alten, gebrechlichen Körper hätte oder so einen jugendlichen, egal wie alt man zu dem Zeitpunkt war, wo man gestorben ist, bekommt einfach jeder so einen ungefähr 30-jährigen Körper wieder und das wird der glorreiche Körper sein, der wirkliche Körper. Und ja, das ist faszinierend, was das Christentum hier ausgedacht hat. Folgen wir dem wirklich mal ein bisschen, verurteilen wir das nicht zu schnell, seien wir nicht so verbohrt und sagen, ja, wir sind doch Atheisten heute, das lassen wir hinter uns. Nein, das kann man gar nicht hinter sich lassen, diese Idee, denn sie ist so genial. Denn es drückt so diese menschliche Sehnsucht aus, fortzubestehen. Aber was ist dieses Fort, diese unendliche Existenz, das ewige Leben? Es geht darum, als diese Seele zu bestehen, es geht darum, zu wissen, wirklich jemand zu sein, sich wirklich verorten zu können in der Welt. Und wenn es schon hier in der materiellen Welt nicht geht, dann zu sagen, aber wenigstens da im Paradies wird jeder so auferstehen und die Seele wird ja noch die gleiche sein, diese ewige Seele, die ich auch schon hier habe, wird dann noch da sein und nur in einem besseren Körper, der dann nicht mehr dem Verfall, den Macken da ausgesetzt ist, die das Fleisch also an sich hat. Dieser biologische Körper, dieses biologische Dasein hier auf der Erde. Auch die Erde ist nur so ein biologisches, geologisches Konstrukt, das irgendwann wieder vergehen wird, aber da im Paradies, da haben wir dann ja die Ewigkeit. Ja, es ist klar, welches Lied ich spiele, ja, das auch, aber das Gedicht von Rambo, das ich jetzt vorlesen muss, ist Sonne und Fleisch, ein unglaubliches Gedicht. Sonne und Fleisch. Und darin evozierte also diese Zeit der alten Griechen mit Bacchus. Wer war das nochmal, Bacchus? Kann ich hier kurz googeln. Und ja, ich glaube jedenfalls, ja, das hat was in mir angerührt. Und dem muss man nachspüren, diesen Widerwillen, sich mit unserer heutigen christlichen Kultur zu identifizieren, die noch längst nicht überwunden ist, sondern ja sofort wirkt, was ja logisch ist nach 2 Jahrtausenden. Und ja, einfach zu sagen, es kann ja wohl nicht sein, diese Grundbedürfnisse, oder ja, Sinnesbedürfnisse oder Sinnesbegierden, das ist vielleicht ein Unterschied, aber diese Dinge, die so zur Grundausstattung des Menschen gehören, wie das Essen, auch das Verlangen nach Sex, die so zu stigmatisieren, durch das Christentum, das ist wirklich die größte Sünde eigentlich gegen das Leben, die man so begehen kann. Und auf dieser Sünde war unsere ganze Kultur der letzten 2 Jahrtausende aufgebaut, von der Perversion des menschlichen Daseins. Ob es die Natur ist, ich weiß nicht, die menschliche Natur, ob sie überhaupt so existiert. Aber innerhalb von uns gibt es doch etwas, so eine Begierde zu verschmelzen. Ein Trieb, der nicht wirklich lokalisiert werden kann. Und ja. Und ja, da müsste man einfach, so wie Lacan auch an einer Stelle meinte, Übungsplätze einrichten, um damit umzugehen mit dieser Sexualität. Und nicht so wie heute im Liberalismus, das einfach den freien Individuen überlassen und sagen, ja, ihr könnt selber eure Lust freilegen oder jeder kann ja selber begehren, wen und was er will und kann selber so seine Lust nachgehen. Das ist ein Irrweg, eine Sackgasse, die man leicht einsehen kann, mit Hilfe von Robert Pfaller, der ja darlegt, dass die Menschen nicht von sich aus, nicht von selbst nach der Lust streben. Nein, sondern sie brauchen erstmal die Gesellschaft dazu. Die Gesellschaft produziert erst die Lust oder zumindest ein Teil davon. Die Individuen verfügen von sich aus nicht über die Mittel zur Produktion ihrer eigenen Lust, um ihre eigene Lust freizulegen. Das geht nicht. Das kann man nicht selber. Da kann man sich nicht selber am Schopf aus dem Sumpf ziehen, sondern wie bei den Griechen erstmal schauen, wie machen Zeus und Eros und so weiter das in der Mythologie, die großen der Mythologie wie Achilles in seinem Kampf bei Troja, wo er dann Hektor getötet hat. Auch daran kann man sich orientieren, weil nämlich Achilles da wusste, dass er sterben müsste aus einer Prophezeiung, wenn er Hektor tötet, um seinen geliebten Patroklos zu rächen. Aber Achilles hat gepfiffen auf diese Prophezeiung, gesagt, dann sterbe ich halt, aber ich will Hektor töten, um seinen Geliebten zu rächen. Und ja, das ist auch so eine, weiß ich nicht, ob es historisch so passiert ist, ich glaube schon, dass es diesen Kampf bei Troja gab, aber kenne ich mich jetzt nicht so genau aus. Aber jedenfalls konnten die Griechen damals, die in den nachfolgenden Generationen, sich dann auch daran orientieren und sagen, ah ja, so weit kann einen die Liebe treiben, dass man selbst sagt, ich pfeife auf den Tod, ich will diesen Tod meines Geliebten rächen, weil nichts würde jetzt ein Fortleben, ein Weiterleben rechtfertigen ohne ihn. Ohne den Patroklos hat das Leben von Achilles keinen Sinn mehr. Und deshalb, ja, gibt es für ihn nur noch das eine zu tun in diesem Leben, seinen Tod zu rächen. Daran kann man sich also orientieren, das ist so etwas Gesellschaftliches, ein Mythos, an dem man sich dann da hochziehen kann und die eigene Lust so freilegen kann. Oder wie halt bei den Göttern, die so wild sind und sexbesessen sind und einfach nur ihre Gelage feiern und auf Streifzüge gehen, was sie da wieder anrichten können in der Welt da unten. Und ja, gut, hier mich schon wieder ziemlich auf Abwägen, auf Abschweifungen, aber das ist nur logisch bei diesem Thema, das eines ist, indem es ums Unbewusste geht. Ja, wie Freud entdeckt hat, gibt es dieses Unbewusste außerhalb des Bewusstseins. Was soll das sein? Irgendwie so eine Zauberformel, um zu sagen, ja, da gibt es noch was in dir, was dir jetzt nicht bewusst ist, das soll dann alles erklären. Aber nein, das Unbewusste ist sehr viel raffinierter, als einfach so ein Platzhalter zu sein für das Unerklärliche. Es ist, wie der Name sagt, außerhalb des Bewussten, aber trotzdem Teil von uns oder treibt uns an oder irgendwas daraus ergießt sich dann in unser Handeln, in unser Wahrnehmen der Welt. Ja, irgendwas wollte ich hier suchen, genau, Bacchus, nämlich das war auch eine Art griechischer Gott oder so, der dann hier vorkommt. Bacchus, dass er die Ufer rot färbt. Und das stelle ich mir so vor, könnte auch eine Metapher für das Anschwellen der Sexualorgane sein, die Ufer, ein rot gefärbt, Byron Rambo in dem Gedicht also, aber noch für viel mehr, nicht nur das, sage ich, sondern wirklich ein Fluss des Begehrens, der sich ergießt. Aber dann muss erst dieser Gott Bacchus kommen und dem Ganzen eine Farbe geben, die Farbe des Blutes, die Farbe des Wahnsinns, Rot. Ja, hier lese ich vor Bacchus, ein Beiname von Dionysos, Gott des Weines, des Rausches, des Wahnsinns und der Ekstase in der griechischen Mythologie. Ah ja, klar, Dionysos. Das war also dieser Gott, über den Nietzsche dann sein erstes Werk verfasst hat, das Dionysische und so weiter, aber egal, jetzt Nietzsche heute nicht. Dionysos. Betrunkener Bacchus, gibt es eine Skulptur von Michelangelo. Okay, aber ich glaube, das reicht uns ja schon, um das einzuführen. Letztes oder vorletztes Mal hatte ich das von Apollon vorgelesen, wie viele Aufgabengebiete der hat. Bei Bacchus bzw. Dionysos ist es relativ klar, der Rausch, die Ekstase, das ist ein Gebiet der Wahnsinn. Da ist man natürlich, ja gut, schon gut beschäftigt, allein damit. Und der wird diese Ufer rot färben im Gedicht von Rambo. Und das hat mich so aus der Fassung gebracht, dieses Gedicht. Dass ich einfach sage, ich wusste nicht, dass das möglich ist, mit Sprache so zu hantieren, dass es diesen Trance-Zustand bewirkt. Diese Trance symbolisiert, die heute halt nicht mehr möglich ist, wie damals bei den Griechen in ihren Orgien, dionysischen Gelagen, wie man es damals vielleicht noch real erleben konnte, aber heute immerhin können wir es noch in der Literatur, in der Poesie erleben. Das ist halt dieser Niedergang des menschlichen Lebens, wie wir es sehen, wie es auch von Georges Bataille geschrieben wird, dem Philosophen. Früher die wirklichen Trance-Zustände, heute die Trance in der Poesie, in der Musik etc. Das fand ich so genial. Aber ja, um uns hier einzustimmen, dann kann es ja auch gleich losgehen mit dem Lied. Ja, spiele ich ja ein Lied von The Mamas and the Papas. Ja, guter Titel. Hier California Dreaming, weil dieses Lied, ich weiß nicht, irgendwie erinnert es mich an ein sehr schwerwiegendes Thema. All the leaves are brown. Scheint mir hier die Thematik des Herbstes dabei, des Überflusses. Die ganzen Früchte sind jetzt reif und verderben und fallen von den Bäumen. Alles ist überreif und steht im Saft. Und dann kommt der Winter und alles muss wieder sterben, erfrieren, erstarren. Das scheint mir hier halt die Thematik zu sein in diesem Lied. Aber ich weiß nicht, so genau kenne ich jetzt den Text nicht, so genau hören wir es uns einfach mal an. Und das kann hier als Einstimmung dienen. California Dreaming. Ja, ich weiß gar nicht, warum mich dieses Lied hier so fasziniert hat, jetzt letztens, wo ich es gehört habe, und will jetzt auch gar nicht weiter den Text interpretieren, weil wir jetzt vorschreiten müssen zu Rambo. Weiß gar nicht, ob man ihn so ausspricht. Rimbaud, würde man auf Spanisch sagen. Ja. Jedenfalls scheint mir das auszudrücken, dass an einem Wintertag geträumt wird. On a winter's day in California. Irgendwie wird vielleicht vom Sommer, von der Sonne geträumt, von dieser unendlichen Kraft und Energie. Aber momentan liegt das Leben so darnieder. Alles ist erstarrt und erfroren und wartet einfach, wartet, wann die Sonne sich wieder zeigt, wann die Sonne wieder mit mehr Kraft zurückkehrt. Und das ist der Tod, vielleicht eine Metapher für den Tod, der Winter, aus dem manche Lebewesen dann nicht mehr zurückkehren. Viele Insekten leben vielleicht nur einen Sommer lang. Da bin ich jetzt kein Biologe, aber ja, für viele ist dann dieser Einbruch des Winters schlicht der Tod. Ja, und ich glaube, jetzt sollte ich einfach anfangen zu lesen. Dieses Gedicht, das mir so eine Auseinandersetzung mit dem Christentum zu sein scheint, aber dann auch mit der Modernität. Rimbaud hat das 1870 geschrieben, also zu einer Zeit, wo man schon aufgehört hat, überhaupt noch zu glauben. Und er beschreibt dann, an was der Mensch stattdessen glaubt. Das ist natürlich die Wissenschaft, so wie wir es heute sehen. Die Wissenschaft, wie auch Giorgio Agamben schreibt, die drei großen Religionen unserer Zeit sind. Also die Medizin so als Vorreiterin der Wissenschaft, wie auch Marlon Krohn das an einer Stelle schrieb. Medizin scheint hier so Symbol für Wissenschaft zu sein. Der Kapitalismus als zweites und als drittes noch das Christentum, das weiterhin überlebt. Das sind die drei Religionen. Religion des Geldes ist der Kapitalismus, Religion der Gesundheit, die Medizin und dann die alte Religion, noch die Religion Christi. Genau, und was Agamben da beschrieb in seinem Buch, das ich schon vorgelesen habe, an welchem Punkt stehen wir, dass jetzt wirklich offensichtlich zu sein scheint, die Medizin gewinnt den Kampf und der Kapitalismus ist bereit, ihr jedes Zugeständnis zu machen, wie jetzt bei Corona, nimmt der unglaubliche Produktivitätsverluste in Kauf. Auf Basis dieses medizinischen Paradigmas oder Dispositivs, so ein interessantes Wort, Dispositiv, das ich bei Agamben gelesen habe. Das medizinische Dispositiv gewinnt also deutlich an Übermacht und der Kapitalismus sagt ja, okay, da müssen wir uns einigen mit dieser neuen Religion, die so viel stärker zu sein scheint, selbst stärker noch als die Religion des Geldes. Ja, interessant. Nun aber, was Rimbaud da dann beschreibt, ist eben auch dieser Aufbruch ins Zeitalter der Modernität, der Mensch, der sich dann sagt, jetzt werde ich mein eigener Gott, jetzt ja, muss ich ja nur noch an die Wissenschaft glauben und kann eigentlich selber denken. Das Denken, ungezügelte Stute, bricht los von seiner Stirn. Aber wie lächerlich ist das eigentlich, was der Mensch da denkt? Das ist es, was Rimbaud hier einfach auf den Sack geht. Dieser Mensch, diese Hybris, der glaubt, er kann durch sein Wissen die Welt wirklich erfassen. Was für eine Lächerlichkeit, was für eine Anmaßung. Dieser moderne Mensch also, was für ein Wicht, möchte ich sagen. Und ja, das Leiden darin ist es, was hier zum Ausdruck kommt, das Leiden in dieser modernen Zeit geboren zu sein, dieser Zeit, dieser Zeit, wo man jetzt sagen könnte, wenn man an die Religion der Medizin glaubt, würde man sagen, ja okay, aber sei doch froh, weil früher wärst du schon längst tot, da gab es noch nicht mal Impfstoffe, dann sind 50, 60, 70% der Kinder einfach weggestorben, bevor sie überhaupt erwachsen wurden, einfach so durch Krankheiten und so weiter oder durch Raubmorde etc. etc. Ja, dem muss man aber energisch widersprechen aus meiner Sicht. Das kann jetzt nicht ausreichen, um einen mit der Moderne zu versöhnen, sondern Nee, wer sagt denn, dass das Leben damals, auch wenn es so viele Verluste gab, nicht trotzdem einfach lebenswerter war und es dann mehr solche Glanzmomente gab, der Verausgabung, der Trance, der wirklichen Ekstase. Und nicht mehr nur so wie heute, dass wir das halt in der Kunst finden, aber in unserem eigenen Leben eher weniger. Wer sagt denn, dass es nicht doch sich gelohnt hätte, diesen Tausch einzugehen, zu sagen, ja okay, verzichten wir auf die Medizin, die uns so das nackte Überleben garantieren kann, zugegebenermaßen ziemlich sicher, ziemlich erfolgreich uns immer weiter am Leben halten kann, immer weiter Krankheiten besiegen kann, die früher tödlich oder sehr gefährlich gewesen wären. Aber das Überleben kann halt eigentlich kein Wert sein, an dem man den Wert des Lebens bemisst. Das Überleben ist halt nur, ja, dieses Biologische. Was soll das sein, dass dieser Körper sich erhält von heute nach morgen und nächstes Jahr und so weiter. Aber das ist ja irgendwie nicht, ist ja wirklich nicht die Qualität, die da drinstecken kann in so einem Leben, sondern das ist ja dann halt die Quantität, das ist die Anzahl an Jahren, die uns so zugestanden wird, wo wir dann, wir Modernen dann glauben, wir hätten ein Recht darauf, so und so viele Jahre zu leben. Wir haben ein Recht, schmerzfrei zu leben und möglichst lang zu leben. Aber das ist Quatsch. Eigentlich haben wir doch ein viel größeres Recht, nämlich schon in diesem Leben das zu genießen und das zu erforschen, was Bacchus da treiben könnte, was Bacchus da immer für Streiche uns spielen kann. Das ist eigentlich das viel größere Recht und das haben wir jetzt irgendwie einfach aufgegeben, scheint mir. Aber ja, ich interpretiere eigentlich schon zu viel, ohne dieses Gedicht gelesen zu haben. Ja, deshalb lese ich es jetzt einfach mal und sage einfach mal ja. Ja, sagen wir ja zum Fleisch und ja zur Sonne. Wie kann man das Leben affirmieren? Vielleicht so durch Poesie. Sonne und Fleisch. Die Sonne, zärtlicher Fokus des Lebens, kippt brennende Liebe auf die hingerissene Erde. Wenn du überm Tal dich ausstreckst, spürst du, dass die Erde heiß und überströmt von Blut, dass ihre Riesenbrust von einer Seele gehoben, göttliche Liebe und Fleisch einer Frau ist, dass sie dick vor Saft und Lichteinfällen das Embryonenmeer umschließt. Und alles wächst und alles steigt, o Venus, o Göttin, ich sehne mich nach den Zeiten antiker Frische, nach geilen Satyrn und tierischen Faunen, nach Göttern, die vor Liebe rasend in die Baumrinden bissen und die von Seerosen kaschiert blonde Nymphien fickten. Ich sehne mich nach den Zeiten, als der Welten Saft und der Flüsse Wässer und das Rosenblut der grünen Bäume in den Blutbahnen Pans kosmisch kreisten. Als die Erde grün unter seinem Geißfußschritt zuckte, als sacht die helle Flöte küssend seine Lippen der Natur die Liebeshymne bliesen. Als in allen Weiten des Landes lebendige Naturen seinem Lied Echo waren. Als die stummen Bäume den Singvogel bargen und die Erde den Menschen. Und das blaue Meer und alle Tiere hatten die Liebe, die göttliche Liebe. Ich sehne mich nach den Zeiten der großen Cybele, von der man sagt, sie habe übermenschlich schön in einem großen Erzwagen die glänzendsten Städte erfahren. Ihre Doppelbrust warf Lichtgeriesel unendlichen Lebens in die Räume des Unermesslichen, und der Mensch satt nuckelte an ihrer segensreichen Brustwarze wie ein Baby, das auf ihren Knien spielt. Weil er stark war, war der Mann sanft und rein. Elend, heute sagt er, ich weiß Bescheid, und er läuft durch die Gegend, Augen verrammelt und Ohren verstopft. Und doch, genug der Götter, genug. Der Mensch ist König, der Mensch ist Gott. Aber die Liebe, das große Versprechen. Ach, besser der Mensch zehrte noch immer an deiner Brustwarze, Königsmutter aller Götter und Menschen, Cybele. Besser er hätte die unsterbliche Astarte nie verlassen, die vor Zeiten aus der unendlichen Klarheit der blauen Fluten stieg, Blume des Fleisches von der Welle beduftet und ihren Rosennabel zeigte, wo der Gischtschnee fällt und diese Göttin mit den schwarzen Kriegeraugen brachte im Baum die Nachtigall und in den Herzen die Liebe zum Singen. Auf dich setze ich, göttliche Mutter, Meerschaum-Aphrodite. Ach, die Wege sind gnadenlos, seit der andere Gott uns an sein Kreuz geschirrt hat. Fleisch, Marmor, Blume, Liebe, das ist meine Wahrheit. Sicher, der Mensch ist mickrig und hässlich, mickrig unterm weiten Himmel. Kleider trägt er jetzt, weil er seine Unschuld verkaufte, weil er sein göttliches Bild besudelte und weil er wie ein Fetisch im Feuer seinen kosmischen Körper im dreckigsten Sklavenjoch gekrümmt hat. Ja, schon Zombie, bleiches Knochengerippe, greint er noch nach Unsterblichkeit. Auf die erste Schönheit pisst er bloß. Und dieser Fetisch, dem du so viel Unschuld verliehen, der unseren Lehm vergöttern sollte, die Frau, damit der Mann seine arme Seele belichten könnte, um langsam steigend in unendlicher Liebe seinen irdischen Käfig zu verlassen und zur Schönheit des Tages vorzustoßen. Die Frau versteht's nicht mal mehr, Hure zu sein. Köstliche Farce, die Welt piept und verhöhnt die göttliche Süße der Liebe. Ach, kehrten sie wieder die lang verflossenen Zeiten. Denn der Mensch ist am Ende. Der Mensch hat alle Rollen ausgespielt. Eines großen Tags seine Götzen zerstört, erschöpft, wird er sich erneuern und frei sein von all seinen Göttern. Und da er selbst eine Welt ist, wird er Kosmisches entdecken. Der Abgott, unendlich unbezwingbarer Gedanke, das Göttliche unter seinem fleischlichen Ton steigt und steigt, flammt auf unter seiner Stirn. Und wenn du siehst, wie er alle Horizonte erforscht und all die alten Zwänge verschmäht und frei ist von aller Furcht, wirst du ihm heilige Erlösung geben. Glänzend schillernd wirst du aus dem Schoß der großen Meere tauchen und über die Weite des Universums mit unendlichem Lachen unendliche Liebe breiten. Die Welt wird vibrieren wie ein einziger Musikkörper im Fieber einer kosmischen Liebkosung. Die Welt dürstet nach Liebe, du stillst sie gewiss. Oh, der Mensch hat seinen Kopf stolz zur Freiheit hochgereckt und der göttliche Blitz der ersten Schönheit entflammt den Gott im Tabernakel des Fleischs. Froh über vergegenwärtigte Fülle, fahl noch vom erlittenen Unheil, will der Mensch alles sondieren und einsehen. Das Denken, endlos lang, gezügelte Wildstute, bricht los von seiner Stirn. Und es weiß weshalb. Frei wird es fließen und der Mensch wird seine Wahrheit anerkennen. Weshalb dieser schweigende Himmel und unergründliche Raum? Weshalb das Sternengewimmel, goldene Staubkörner des Alls? Was erblickt man, wenn man endlos steigt und steigt? Führt ein Hirte diese Sternherde durch die Schrecken aller Räume? Und all diese Welten von Unendlichkeit umarmt, vibrieren sie im Rhythmus einer ewigen Stimme? Und der Mensch, wird er sehen können? Wird er sagen können, das ist meine Wahrheit? Ist die Stimme des Denkens mehr als ein bloßer Traum? Schnell blüht auf der Mensch und verwelkt noch schneller. Was passiert mit ihm? Sinkt er auf den Grund eines Ozeans aus Sperma, Fötus und Embryo in den Abgrund eines ungeheuren Tigels, in dem eine Mutter Natur ihn neu zusammensetzt zum lebendigen Geschöpf und als Rose zu lieben und als Kornfeld zu blühen, um als Rose zu lieben und als Kornfeld zu blühen. Wissen lässt es sich nicht. Wir sind verkauert in einem Mantel aus Verleugnung und engen Chimären. Menschen, Affen, aus der Vulva der Mütter gefallen. Unsere fahle Vernunft verdeckt uns die Unendlichkeit. Wir wollen schauen, doch der Zweifel peinigt uns. Der Zweifel, trüber Vogel, schlägt uns mit seinem Fittich. Und der Horizont entflieht in fortwährender Flucht. Weite Himmel tun sich auf. Tod die Mysterien für den aufständischen Menschen, der im Unendlichkeitsglanz der reichen Natur seine Kraftarme kreisen lässt. Er singt und der Wald singt und die Flüsse flüstern ein entzücktes Lied, das steigt in den Tag. Und alles ist eins in der Liebe. Vierter und letzter Abschnitt. O Glanz des Fleischs, o Glanzideal, o neue Liebe, triumphale Morgenröte, zu diesen Füßen knicksen Götter und Helden und Kalippige, Schönärschige, Weiße und der niedliche Eros entströmen ihr, Rosenschnee bedeckt, Frauen und Blumen unter ihren schönen Schenkeln, die sich spreizen. O Ariadne, Großartige, deine Seufzer wehen über die Ufer, und siehst du deinen Geliebten, Theseus, dessen Segel weit fort mit den Fluten entflieht, weiß im Licht der Sonne. O Jungfrau, sanftes Kind, das eine Nacht zersprungen hat, schweig still von den phrygischen Feldern her mit seinem Goldkarren, den schwarze Trauben zieren, den lüsterne Tiger und amarantene Panther ziehen, nähert sich Bacchus und färbt entlang der blauen Flüsse die schummrigen Moose rot. Zeus, Stier, auf seinem Nacken wiegt ein Kind, sich der nackte Leib der Europa. Ihren blanken Arm wirft sie um den nervösen Hals des Gottes, der schauert in den kalten Wogen. Langsam dreht er seinen Wagen, blickt nach ihr. Und sie hat die blasse Blütenbacke an seine Stirn geschmiegt, Augen geschlossen. Sie vergeht in einem göttlichen Kuss, und die Wellen mit ihrem Goldshampoo beblühen ihre Haarflut. Zwischen Lorbeerrosen und Lotusschwätzern kurft verknallt der große Traumschwan. Umarmt Leda mit den Weißen seines Flügels, und da tänzelt schon Zypris vorbei, fremdartig schön, und wie sie die glänzenden Runds ihrer Hüften schwingt und stolz ihre Goldbrüste zeigt, und ihren Schneeleib, der mit schwarzem Moos bestickt ist. Und Herkules, der Dompteur, seinen mächtigen Leib hat er in eine Löwenhaut geschlagen. Die ist sein Ruhmeszeichen. Er schreitet vorwärts stark zum Horizont mit furchtbar sanfter Stirn. im vagen Licht des Sommermonds aufrecht, nackt, träumend in goldener Fahlheit, die die schwere Flut ihres langen blauen Haares sprenkelt, in der schummrigen Lichtung, wo das Moos sich besternt, schaut die Dryade zum schweigenden Himmel. Die weiße Selene lässt furchtsam ihre Schleier auf die Füße des schönen Endymion fließen und in einem fahlen Lichtstrahl schickt sie ihm einen Kuss. In der Ferne weint die Quelle in schierer Ekstase. Es ist die Nymphe, die träumt, Ellbogen auf ihrer Vase, von einem schönen weißen Jüngling, den ihre Flut gestreichelt hat. Eine Liebesbrise passiert die Nacht, und in den heiligen Hainen im Horror der riesigen Bäume ragen majestätisch die düsteren Marmorsäulen auf. Die Götter, in deren Stirn ein Dompfaff nistet, die Götter, sie lauschen dem Menschen und der unendlichen Welt. Das war dieses Gedicht. Ich kann es nicht beschreiben, was dieses Gedicht für mich bedeutet. Am besten vielleicht so, dass es eine Art Schluchzer ausdrückt. Schluchzer aufgrund dieser Sehnsucht nach den vergangenen Zeiten der griechischen Mythologie. Schluchzer aufgrund der Grenzen, die der Mensch sich selbst gesetzt hat in unserem modernen Zeitalter. Schluchzer und eine Ahnung von Vergeblichkeit, das ist, ja, dass der Mensch noch auf lange sich diesem Spiel des Wissens und der christlichen Liebe widmen wird, statt zurückzukehren zur Anbetung von Sonne und Fleisch. Das ist, was ich da lese, und jetzt will ich dazu nicht viel mehr sagen, sondern nur noch, das eine habe ich hier gegoogelt, Ariadne nämlich war eine Gestalt aus der griechischen Mythologie. Das lese ich hier kurz vor. Ariadne und Theseus kamen hier vor, die beiden Geliebten. Ariadne war in der griechischen Mythologie die Tochter des kretischen Königs Minos und seiner Gattin Pasiphae, einer Tochter des Sonnengottes Helios. Sie half Theseus, den Minotauros zu besiegen. Später wurde sie zur Braut des Weingottes Dionysos. Genau. Also, es hat mit Kreta zu tun, dieser Insel. Sie ist die Tochter des Königs von Kreta. Und dann lese ich hier was vor mit diesem Mythos, der ist interessant. Also die athenische Version der Sage überliefert, dass Minos Athen unterworfen hatte, nachdem sein Sohn Androgeos dort ermordet worden war. Die Athener wurden dazu verpflichtet, alle 9 Jahre 7 Jungfrauen und 7 Jünglinge als Menschenopfer für den Minotaurus nach Kreta zu schicken. Als zum 3. Mal der abscheuliche Tribut fällig war, schleuchte sich der athenische Königssohn Theseus in die Gruppe der Verdammten ein. Auf Kreta angekommen, verliebte sich Ariadne auf den ersten Blick in Theseus und erklärte sich gegen sein Eheversprechen bereit, ihm zu helfen, den Minotaurus zu besiegen. Als Theseus das Labyrinth, in dem Minotaurus hauste, betrat, übergab sie ihm ein Wollfadenknäuel, dessen Ende er am Eingang des Labyrinths befestigte. Theseus tötete das Ungeheuer und fand dank des Ariadnefadens unversehrt aus dem Labyrinth heraus. Ah ja, also die beiden haben sich verliebt und Ariadne hat sich dann verschworen mit ihrem Liebhaber und ihm geholfen, das Ungeheuer zu töten. Obwohl sie ja die Tochter eigentlich war des Königs von Kreta. Und dieser König hat da immer diesen Tribut an Menschenopfern verlangt aus Athen. Gut, das reicht dann hier, glaube ich, von der Mythologie. Von der Mythologie. Von dem, was Rambaud hier schreibt. Jetzt dachte ich, kann ich noch einiges weitere vorlesen. Aber vielleicht, ja, bleiben wir erstmal bei Rambaud und lesen noch ein anderes Gedicht, das auch ganz gut ist, auch ganz gut seine Prosa mit ein bisschen Prosa drin. Also Prosa, der Gegensatz zur Poesie, der verdichteten Sprache in Gedichten. Die Prosa ist etwas weitläufiger. Und die kann ich hier einfach mal vorlesen, was mir hier so gefallen hat, also in diesem anderen Abschnitt bei Rambaud. Seitensprünge. Hier ist also mittendrin dann so eine Art Gedicht und der Rest ist in Prosa geschrieben. Nee, warte mal. Was ich vorlesen wollte, war genau das hier. Hunger. Aber das ist genauso Gedicht und zwischendrin immer wieder Prosa. Hunger. Wenn es mich nach etwas gelüstet, dann nach Erde und Steinen. Ich frühstücke alle Tage Luft, Fels, Kohle und Eisen. Mein Hunger bewegt dich, weide auf Klangwiesen, schlürf das geile Gift der Ackerwinde, iss die gespaltenen Kiesel, die Steine alter Kirchenmauern, das Geröll alter Fluten, in grauen Tälern ausgesätes Brot. Der Wolf heulte im Dickicht und spuckte die schönen Federn seiner Hühnermahlzeit aus. Ganz wie er verzehre ich mich auch. Salate und Früchte wollen nur gepflückt sein, aber die Heckenspinne frisst nur Veilchen. Lasst mich schlafen, kochen will ich auf den Altären Salomons. Das sprudelnde Wasser fließt über den Rost und mischt sich mit dem Kitron. Endlich, o Glück, gelang es mir, vom Himmel das Blau, das eigentlich schwarz ist, abzusondern, und ich lebte als Goldfunke des kosmischen Lichts. In meiner Euphorie wählte ich eine möglichst närrische und wirre Expression. Sie hat uns wieder, wer? Die Unendlichkeit, das Meer, das mit der Sonne kreist. Mein grenzenloses Herz, leb deinen Traum trotz einsamer Nacht und brennender Tage. Geschmeichelt der Menschen, gemeiner Drang, die Stricke reißen, du fliegst dich frei. Heillos für alle Zeit, Sonnenaufgangsstimmungsscheiß, erkannt und bejaht, bestimmt ist die Qual. Genug der Zukunftsabenteuer, Satan Sternenfeuer, deine Gluten heuern mich an. Sie hat uns wieder, wer? Die Unendlichkeit, das Meer, das mit der Sonne kreist. Ich verwandelte mich in eine Märchenoper. Ich sah, dass alle Menschen süchtig sind nach Glück. Taten sind nicht das Leben, sondern sowas wie Kräfteverschleiß, wie Nervenschwäche. Moral ist Hirnrissigkeit. In jedem Lebewesen, so scheint mir, stecken mehrere andere Leben. Dieser Herr weiß nicht, was er tut. Er ist ein Engel. Diese Familie ist ein Wurf junger Hunde. Im Beisein einiger Menschen sprach ich für Augenblicke mit einem ihrer anderen Leben. So kam es, dass ich ein Schwein liebte. nicht eine dieser Wahnsinnsschlawinereien, des Wahnsinns, den man einschließt, war mir zu blöd. Ich könnte sie alle herunterleiern. Ich kenne das System. Meine Gesundheit war schon angegriffen. Katastrophales drohte. Tagelang schlief ich wie tot und aufgewacht setzten sich die schäbigsten Träume fort. Ich war reif für den Abgang und auf einem halsbrecherischen Weg führte mich meine Schwäche zu den Enden der Welt und von Kimmerien, dem Land der Schatten und Turbulenzen. Ich musste etwas anderes sehen, die Behexungen vertreiben, die mein Hirn besetzt hielten. Über dem Meer, das ich liebte, als sei es sein Schicksal, mir einen Schandfleck wegzuspülen, sah ich das tröstende Kreuz aufsteigen. Die Regenbögen hatten mich geächtet. Das Glück war meine Sucht, mein bohrender, nagender Gewissenswurm. Aber mein Leben ist immer viel zu grenzenlos, um Kraft und Schönheit hingeopfert zu werden. Das Glück, sein Biss, süß bis zum Tod, warnte mich beim ersten Hahnenschrei. Ad matutinum, beim Christus venit in den düstersten Städten. Ach, ihr Zeiten, ihr Paläste, welches Herz hat eine reine Weste? Mit Magie bin ich dem Glück gekommen, dem niemand von uns je ist entronnen. Heil ihm von früh bis spät, wann immer der gallische Gockel kräht. Ah, aller Gelüste bin ich beraubt, es hat sie alle aufgeklaubt. Dieser Reiz hat sich Leib und Seel eingeschrieben und all mein Getreibe vertrieben. Ach, ihr Zeiten, ihr Paläste, die Stunde seines Scheidens ist, ach, das Ende meines Leidens. Ach, ihr Zeiten, ihr Paläste. Das ist ausgestanden. Heute weiß ich, wie man die Schönheit grüßt. Das war dieser Text aus der Sammlung Illumination, Belichtung, glaube ich, ist das hier. Diese Sammlung von Rombo. Lichtspuren, Illumination. Lichtspuren. Und ja, ich will hier vielleicht nochmal das lesen, was die Herausgeber dieses Buchs schreiben über Sinnlichkeit. Sie wollen die Sinnlichkeit des Textes freilegen und nicht so sehr nach dem Sinn darin schürfen. Lese ich einfach mal vor, die Editionsnotiz von diesem Buch hier erschien im Verlag Mattes und Seitz. Ja, Mattes und Seitz, München. Arthur Rimbaud, das poetische Werk. Selten gab es einen in der Literatur, der derartiger Faszination, Mystifikation und Nacherferei ausgesetzt war wie Rimbaud, dies in seinem Heimatland. Ohne Rücksicht auf diesen Wust von Legenden sind wir bemüht, die Präsenz dieses hierzulande nur kümmerlich Bedachten freizulegen, in einer Sprache, die unmittelbar aus dem Körperimpuls heraus die schwankende Vieldeutigkeit eines Textes aufzeichnet, an dem sich schon Generationen den Kopf aufgestoßen haben. Es ist der Textkörper, von dem wir ausgehen, nicht irgendeine literarisch-idealistische Konstruktion. Wir stöbern nicht nach irgendeinem Sinn. Wir wollen Sinnlichkeit freisetzen. Wir destillieren den Pulsschlag eines Sprechens heraus, wie er dieser Poesie eigen ist. Wir versuchen, ihn in unserer Sprache neu zu erobern, einen Strom zu finden, der Funken schlägt. In dieser Hinsicht ist unsere Übersetzung exakt. Wir folgen dem Text bis in die Melodik, in die Verästelung der Syntax, ohne in Gefahr zu geraten, den semantischen Schmand bisheriger dichterischer Rimbaud-Übersetzung weiter zu kultivieren. Unsere Arbeit ist durch und über die poetischen Texte hinaus Rekonstruktion eines Wunschkörpers, wie er kometenhaft uns durchzieht und nur zufälligerweise auf den Namen Rimbaud gestoßen ist. Dieser Name wird Blatt für Blatt entfaltet, in einer Sprache, die stets geborgt ist, von Rambauds eigenem Körpertext, wie er aus dessen Briefen und Landschaftsbeschreibungen dringt. Es schält sich das Paradigma einer poetischen Existenz heraus, die längst nichts mehr mit Literatur am Hut hat. Es ist die Hefe in uns. Die Hefe. La levadura que te hace crecer el corazón. Und am ehesten auch, so stellen wir uns vor, könnte die Lektüre dieser Texte dort gelingen, wo der Blick nicht starr auf Literatur abgestellt ist. Bei einer U-Bahnfahrt im Halbschlaf nach einem Zank beim Scheißen. In dem vorliegenden Band vereinigt sich das Schwierigste, die Prosa, Andeutungen zu einer objektiven Poesie, zu einer universellen Sprache. Und das in einer Zeit, wo eine noch so geplättete Subjektivität für heilig erklärt wird. Der zweite Band, er wird witziger, bringt alle Gedichte, Schmierereien und Blasphemien des jungen Rambaud. Wir stützen uns auf den Text der von Adams herausgegebenen französischen Gesamtausgabe der Werke Rambauds. Gut, ja, das fand ich hier auch ein netter Brückenschlag zu dem, was Lacan sagte. Ich sagte irgendwann in 35 oder 36, es geht Lacan also gegen den Strich, dass wir Modernen das Subjekt so in den Mittelpunkt stellen und das Objekt so gering schätzen, diese Objekte, deren Gewicht, Größe, Qualität man schätzen könnte. Das stand damals bei den Griechen im Mittelpunkt, Topragma, das Ding, das Objekt. Und heute steht hier eine noch so geplättete Subjektivität, wird für heilig erklärt, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob damit auf unsere Zeit heute angespielt wird oder auf die Zeit Rambauds, aber es macht keinen so großen Unterschied. Das ist die Moderne. Die Moderne. Nun ja. Dann, es geht hier also gar nicht um Literatur, sagen die Herausgeber. Es geht um Poesie als eine Art zu leben, als eine Hefe in uns, die uns wachsen lässt, den Antrag weiterzuleben. So la levadura que te hace crecer el corazón, hieß es in diesem Lied La Complicidad, das den Titel für Folge 34 abgegeben hat. Also ich bin diese Hefe, die dir das Herz wachsen lässt. Und auch da ist es eine Anspielung in diesem Lied auf etwas, das außerhalb der Literatur ist, was nicht, wofür diese Poesie nur eine Form ist, das mal zu artikulieren. Aber was wirklich diese Hefe da ist, ist der Anblick des Geliebten. Dieser Anblick verwandelt ein Selbst und durchdringt ein so, dass man selbst zu einer Art Hefe wird und für den anderen etwas wird, das den emporwachsen lässt. Und hier wird also gesagt, ja, diese Poesie deutet auf eine Art Hefe. Es ist keine exakte Übersetzung von Rambauds Texten, sondern zielt auf einen Wunschtext, auf einen idealen Textkörper hin, den man so rekonstruieren kann. Man kann so überlegen, was war Rambauds Intention? Wir müssen seine Energie spüren, seine Rhythmen und die Wege, die er da beschritten hat. Aber eigentlich sind wir da auf der Suche nicht nach irgendeiner Essenz, die Rambaud so hinterlassen hat, sondern nach einer Essenz, die eine grundlegende des menschlichen Daseins ist. Etwas, eine Art zu reden über das Leben, das hier aufgespürt werden soll und das zufällig halt mal an der Stelle 1870 auf den Namen Rambaud getauft wurde, weil da der Genius ihn befallen hat. Aber der Genius ist nichts, was einem Individuum gehören kann, sondern es ist etwas Gesellschaftliches. Und ja, da hat es ihn halt überkommen. Und deshalb taufen wir das heute auf den Namen Rambaud und sagen, ja, das war schönes Werk, aber eigentlich ist es doch dieser Wunschkörper, dieser Menschheitskörper, diese Suche nach der Poesie, nach dem poetischen Leben und dem Leben frei von Beklemmung und Rücksichtnahme auf soziale Normen, auf die anderen, auf die Ansprüche des Staats, der staatlichen Ordnung, dieses monströse staatliche diese staatliche Organisation auf uns hat, dass wir als Individuen so klein sind und heute gar nichts mehr, heute einfach so ausgeliefert sind. Naja, aber wie dem auch sei, das ist wunderschön, was hier als Einleitung stand, als Editionsnotiz. Und um nochmal zurückzukehren, vielleicht zu diesem Text hier, Hunger, die gespaltenen Kiesel will er essen. Wunderbar. Ja, gespaltenen Kiesel. Und dann dieser Satz, das Meer, das mit der Sonne kreist, das ist einfach etwas Unfassbares. Dieser Satz ist wirklich so eine Art Trance, eine Art mystische Versenkung. Das Meer, das mit der Sonne kreist. Heillos für alle Zeit. Leb dein Traum trotz einsamer Nacht. Geschmeichelte Menschen, ja genau, diese sozialen Normen, den anderen nur gefällig sein und den schmeicheln, die ihre Schmeicheleien erwecken wollen. Aber wozu? Das Leben ist kurz. Schauen wir lieber darauf, bevor wir tot sind, dass wir da etwas erleben. Irgendetwas, ich weiß nicht, was dieser Existenz angemessen ist. Aber lieber darauf schauen, als nach dem Geschmeichel der Menschen. Lieber heillos sein, ohne das Heil. Aber er macht sich hier eigentlich auch lustig über seine eigenen Gedichte und sagt ganz zum Schluss, das ist ausgestanden, heute weiß ich, wie man die Schönheit begrüßt. Ach, ihr Zeiten, ihr Paläste, das ist so ein Seufzer nach einer Art Magie. Magischem Traumland, nach einem Aufbruch zu fernen Abenteuern, ihr Zeiten, ihr Paläste. Und es ist einfach der Dichter, der hier ausdrückt, dass ihm danach der Sinn steht. Diese Zeiten, diese mystischen Paläste, wie aus alten mythischen Fabeln zu erobern und neu zu entdecken. Welches Herz hat eine reine Weste? Mit Magie bin ich dem Glück gekommen, dem niemand von uns je ist entronnen. Das ist eine unglaublich philosophische Frage, die hier gestellt wird, ob das Glück überhaupt so erstrebenswert ist für den Menschen oder ob man dem nicht lieber entkommen sollte, entkommen wollen sollte. Mit Magie hat er es hier versucht, aber das Glück, das ist beharrlich. Niemand ist je entronnen und wann heil ihm von früh bis spät, wann immer der gallische Gockel kräht. Aber dann aller Gelüste bin ich beraubt. Es hat sie alle aufgeklaubt, also hat's doch geklappt. Ja, hat wohl doch geklappt, dem Glück entkommen, alle Gelüste beraubt. Und dann geht's weiter. Dieser Reiz hat sich Leib und Seel eingeschrieben und all mein Getreibe vertrieben. Was ist dieser Reiz? Ich weiß nicht, ich habe es nur für mich so interpretiert, es ist der künstlerische Reiz am Schaffen. Es ist diese Entdeckung, die Rimbaud da gemacht hat, der mit 17 Jahren losgedichtet hat, 17 Jahre also und dann nur bis 21 überhaupt geschrieben hat an seinem Werk. Also in diesen 4 Jahren hat er das alles erschaffen. Und ich zumindest habe das so verstanden. Dieser Reiz ist dieser unglaubliche Reiz, diese Magie hier, diese Trancezustände hervorzurufen und zu sagen, ja man, vielleicht ist das der Weg, wie man dem Glück entkommen kann. Wenn ich immer sage, ich will eigentlich gar nicht glücklich sein, sondern über das Glück schreiben und dichten, ist das vielleicht der einzig sichere Weg, dieser Diktatur des Glücks zu entkommen? Welches Herz hat eine reine Weste? Das ist eine gute Frage. Kein Mensch kann eigentlich wirklich moralisch gut genannt werden. Der Begriff Schuld ist eine reine Farce. sollte uns vielleicht mal langsam klar werden. Was bringt es, jemanden wie Hitler zu verurteilen aus unserer heutigen Warte und zu sagen, das war aber moralisch schlecht? Das bringt nichts, rein gar nichts. Schauen wir lieber auf uns, was wir heute machen können. Hitler war nicht schuldig. Keiner von uns hat eine weiße Weste. Oder wenn, dann sind wir alle schuldig, entweder alle gleich schuldig oder alle gleich unschuldig. Welches Herz hat eine reine Weste? Und nur der Dichter kann hier erkennen, dass er diese reine Weste nicht haben will, sondern dass er böse sein will. Und diese Bosheit, zu der kann er also nur den Zugang finden durch seine Dichtung. Dieser Reiz hat sich Leib und Seele eingeschrieben. Und all mein Getreibe vertrieben. Getreibe, das erinnert schon an die Triebe von Freud, der damals ja noch nicht seine Theorie aufgestellt hatte. Getreibe vertrieben. Also, das Getreibe interpretiere ich ja als dieses Suchen nach dem Glück, das Schweifen von einem zum anderen. Und so wie es am Anfang heißt, mit den Kieselsteinchen auf dir beißen will. Er will auch da loskommen von diesem Hunger nach echter Nahrung. Sondern sagt, ja, eigentlich wäre es doch besser, ich setze mir hier selber mein Begehren. Sag mir hier selber, nach was mich eigentlich gelüstet zu essen jetzt. Ich will Kieselsteinchen und will dem entkommen, Tag für Tag nur das beste, leckerste Mahl zu suchen. Sondern das wäre wieder dieses laue Glück. Davon muss man wegkommen. Die gespaltenen Kiesel, die Steine alter Kirchenmauern. Schlürft das geile Gift der Ackerwinde. Ackerwinde. Ja. Und dieser Reiz, den ich also als den Reiz am Kunstschaffen bezeichnen möchte, ist aber auch ein sehr schmerzhafter, denn die Stunde seines Scheidens ist, ach, das Ende meines Leidens. Ach, ihr Zeiten, ihr Paläste. Aber die Zeiten und Paläste lassen ihn eben nicht los. Ja. Das lässt einen nicht los, diese Romantik, dieser Kitsch auch, klar, das riecht ja nach Kitsch. Ach, ihr Zeiten, ihr Paläste. Aber man will halt kitschig sein, so wie ich auch immer wieder merke, wenn ich mich versuche, daran vielleicht mal ein Gedicht zu schreiben, dann merke ich immer, wie ich kitschig sein will und wie es vielleicht auch keine andere Ausdrucksform gibt für die Gefühle, die man da innerlich spürt. Vielleicht, ja, ist man ja schon so angereichert durch die Popkultur, durch die Medien, dass das auch alles kitschig ist, aber ist doch egal, immer besser es so auszudrücken, wenn man so spürt. Und dem nachzusprechen. Aber dann dieser letzte Satz, das ist ausgestanden. Er weiß also, wie man die Schönheit grüßt. Ich würde sagen, ja, so wie in diesem anderen Gedicht, Sonne und Fleisch. Man kann die Schönheit nur so grüßen, auf eine Weise, die etwas angsteinflößend ist, etwas grauenhaft. Etwas, ja, was soll der Mensch da sagen, wenn er sich dessen bewusst wird, was in Sonne und Fleisch ausgedrückt wird, dass er in seinem Fleisch eigentlich alles hat, was er braucht für seine Lust, dass er, der Mensch, eigentlich hier Teil hat am größten Wunder und von Gott so reich beschenkt wurde, von der Natur, von wem auch immer. Und dass er sich das vielleicht einfach nur eingestehen müsste, dass er angesichts der Strahlen der Sonne auf der Haut, die man so spürt und so die Energie aufnimmt, angesichts dessen ist es lachhaft, noch von anderen Göttern zu reden, noch von Christus zu reden, wenn man das spürt. Sonne, Licht durchtränkt ist die Erde und voller Saft. Da wäre es lächerlich, da noch eine Transzendenz zu wollen, also eine Überschreitung dieses reinen irdischen Daseins, das wir hier haben, wäre einfach lächerlich. Oder vielleicht nicht so lächerlich, weil dieses Begehren in Sonne und Fleisch ja auch Angst macht und uns auch zeigt, Das ist aber kein Gutes, das Begehren, wie es bei Lacan ist. Das ist kein Gut und kein Gutes, sondern das Begehren ist ein zutiefst gespaltenes, zutiefst ambivalentes. Und deshalb flüchtet sich der Mensch vielleicht in die Religion, in die Transzendenz und in den Glauben an etwas Höheres. Ja, aus heutiger Sicht kann man sagen, dass mit den Griechen war notwendigerweise nur eine Epoche. Es lässt sich so vielleicht keine länger anhaltende Zivilisation aufbauen mit einer solchen Naturreligion oder weiß nicht, wie man das bezeichnen könnte bei den Griechen, sondern da braucht man wirklich dieses wahnsinnige Symbol von Christus am Kreuz. Das stärkste Symbol in der ganzen Menschheitsgeschichte ist Christus am Kreuz und sein Ausspruch: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Selbstentfremdung Gottes von sich selbst. Das ist es, was man braucht, um eine wirkliche Herrschaft, um ein wirkliches Imperium aufzubauen, wie wir es dann gesehen haben. Naja, das Christentum hat sich so die Welt zu untertan gemacht, oder zumindest die Nation. Und ja, die Religion stand immer an erster Stelle und erst dann konnten diese Nationen und diese Reiche entstehen. Aus Ehrfurcht vor diesem Gott, der sich von sich selbst getrennt hat, so wie der Mensch vielleicht sich darin wiedererkennt und sagt: Ich bin mir selbst auch fremd. Ich bin mir selber fremd geworden. Ich habe Fernweh nach der Fremde, weil ich mir selber fremd geworden bin, wie es in dem Lied hieß, in der Blumen setzen. Ja, und der Mensch ist sich selbst auch entfremdet, vielleicht gerade weil diese Sonne einfach zu stark ist. Sein Fleisch einfach zu wollüstig ist, dass es ihn mal ganz rasend macht und der Mensch sich sagt: Ja, aber ich erkenne mich gar nicht wieder da drin. Also ich weiß nicht, was soll ich sein? Dieses Bündel an tierischen Regungen und wilden Exzessen trieben. Und deshalb erkennt der Mensch sich vielleicht nur in Christus am Kreuz wieder, und dieses Symbol hat eine viel höhere Wirkmacht als alles andere, was die Griechen hinterlassen haben. Das sind nur hier meine Theorien. Aber was mir hier nur noch gefiel in diesem Text Hunger war ja, ich sah, dass alle Menschen süchtig sind nach Glück. Taten sind nicht das Leben, sondern sowas wie Kräfteverschleiß, wie Nervenschwäche. Warum überhaupt süchtig sein nach Glück? Warum immer den Nutzen suchen? Warum die Gesundheit so anbeten? Der Mensch kann es vielleicht auch mal probieren, zu sagen: Ja, wenn Taten nicht das Leben sind, dann probieren wir doch mal jetzt aber zu diesem wirklichen Leben aufzubrechen. Das richtige Leben ist abwesend, hat Rombo gesagt. Es ist etwas, was wir suchen können, was wir vielleicht sogar suchen sollten und müssen. Aber es ist irgendwie nicht da in diesem Moment. Es ist abwesend, das richtige Leben. Was ist das? Es ist immer abwesend. Vielleicht können wir mal auf diese Glückssucht verzichten. Oder uns von ihr befreien, egal was es kostet, und sagen: Taten sind nicht das Leben, sondern einfach die Dinge auf sich zukommen lassen und sagen: Ich will doch meine Kräfte hier nicht verschleißen bei solch idiotischen Taten. Schauen wir überhaupt erstmal, was wirklich zählt im Leben. Vielleicht diese Liebe, diese Wollust, und sich diesem Liebesgott Eros hinzugeben. Und bereit zu sein, wenn Bacchus kommt, auf dem blauen Fluss das grüne Moos ganz rot färbt an den Flussufern. Das grüne Moos färbt er rot. Bacchus, der dort auf dem Fluss kommt. Ja, lieber mal dafür bereit sein und offen sein für diese Chance, wenn es sich ergibt, ja, so ein Liebesspiel anzufangen. Und darüber sollte man jetzt nicht noch irgendwie die Biografie stellen, irgendwelche Taten irgendwelche Handlungen, die man jetzt unternehmen müsste, die einem nützlich sein können. Sondern das ist ja wirklich, also wirklich, das Dionysische ist ja wirklich schon schwierig genug, dafür offen und bereit zu sein, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Moral also ist Hirnrissigkeit. Es wäre hirnrissig, sich heute auszudenken, was soll ich denn morgen machen, was soll ich denn, was ist die richtige Weise, mein Leben zu leben. Reine Hirnrissigkeit. Das Einzige, was man machen kann, ist bereit zu sein, falls es mal die Chance gibt zu leben. Aber die Chance ist selten, ja? Und es ist wirklich besser, sich darauf einzustellen, dass man im Normalfall nicht wissen kann, was man machen soll, was moralisch richtig wäre. Und dass man sich von der Moral lieber lösen kann. Moral ist dieser Entwurf, was zu tun wäre, was wäre das richtige Handeln. Ich stelle mich da außen hin und beurteile eine Tat so abgetrennt von der Handlung. Da kann ich wieder diese Unterscheidung zwischen Moral und Ethik einführen, aber jetzt langsam zum Schluss kommen. Ja, Ethik ist einfach die Frage, wie man das eigene Leben gestalten soll. Bezieht sich auf das eigene Leben und Handeln und Moral, ja, auf unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Das war die Definition von Slavoj Žižek. Wie ist es da richtig, sich moralisch zu verhalten? Aber Moral ist tatsächlich Hirnrissigkeit, weil es gibt noch, ich zumindest stelle es für mich fest, dass ich noch nicht mal eine Ethik aufstellen kann für mich und mein Leben. Wenn das schon mal gelänge, zu wissen, was ich überhaupt will, was will ich überhaupt leben und wie kann ich da hinkommen, das wäre schon ein riesiger Schritt, aber darüber dann noch hinausgehen und sagen, dann will ich auch noch eine Handlungsempfehlung haben, wie mit den Mitmenschen umzugehen sei. Das ist wirklich unmöglich, ist nicht darstellbar aus meiner Sicht. Ist reine Kraftverschwendung. Und vor allem natürlich die Quelle der Schuld. Ist diese Quelle der Schuld. Aber ja, wir müssen uns auch eingestehen, dass der Mensch schuldig sein will, wie es bei Welbeck hieß. Wenn wir einfach schuldig sein wollen, ja gut, dann ist es halt so. Dann brauchen wir anscheinend immer wieder diese Moral, müssen immer wieder aufstellen. An einem Tag, nach einem Gelage, nach einem Fest, sagt Georges Bataille, sind alle Moralen entstanden bisher. Und ja, da nach einem Fest, nach so einer Ausschweifung in einer dionysischen, will man sich schuldig fühlen, muss man eine Moral aufstellen, wie auch immer man sie dann benennt. Aber ja, so muss das immer weitergehen mit der Schuld. Und mit diesen Worten kann ich hier sagen, lassen wir Rambeau. Es hat sich gezeigt, dass er ja ein unglaublicher Dichter ist, der mich wirklich aus dem Häuschen bringt. Also ja, aber deshalb auch hier langsam vorgehen. Ich sage immer wieder schon, dass der Podcast dazu da ist, meine Lektüren zu verdauen. Und manchmal muss man wirklich mal eine Pause einschieben und sagen, jetzt habe ich erst angefangen bei ihm zu lesen, aber es war zu viel, damit klarzukommen allein. Deshalb muss ich euch daran teilhaben lassen. Und hier können wir eigentlich noch woanders weiterlesen, auch wenn ich weiß, dass die Zeit weit fortgeschritten ist. Aber ich will nicht Schluss machen, nein. Ich spüre jetzt diesen Lebensfunken in mir. Ich spüre einfach, dass ich so angefixt bin. Und ja, die Kunst ist einfach das Aphrodisiakum. Aphrodite ist ja die Göttin der Schönheit. Das gleiche wie Venus, ihr römischer Name. Venus, Aphrodite, Göttin der Schönheit. Die war es ja, die Rambeau da so besungen hat. Sagte, du stillst das Verlangen nach Liebe, gewiss. Aphrodite, glaube ich, sagte er da. Aphrodisiakum ist also die Kunst. Momentchen mal. Heißt das wirklich so? Ich weiß jetzt nicht, aber ja, das war, glaube ich, Nietzsches Definition der Kunst, dass die einen anfixt für das Leben. Dass die einem erst Lust macht aufs Leben. Weil dann sieht man ja, ach ja, da gibt es ja was zu erleben. Es könnte ja doch solche unglaublichen Momente außerhalb des normalen Alltags geben. Und ja, das ist sehr schön, das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke bei Nietzsche, dass das Leben etwas so Schönes ist, aber damit der Mensch, der alltägliche Mensch, gefangen da in seinen Verrichtungen, in seiner Ökonomie, der nach seiner Familie schaut, nach seiner Arbeit, aber dass der auch das Leben bejahen kann, braucht er die Kunst und muss da immer wieder mal nachschauen, nachhören, nachlesen, was denn so das menschliche Dasein ist, was denn so möglich ist, was man sich vorstellen, erträumen kann. Und dann hat er auch wieder Lust aufs Leben. Und ja, hier kann ich jetzt übergehen. Wiederum zur Philosophie, glaube ich. Ja, und Lacan müssen wir noch lassen, obwohl ich da nochmal ansetzen muss. Da bin ich noch nicht ganz zum Ende gekommen bei diesem Kapitel, was sehr interessant ist. Wir waren bei den Kreisen und der Kreisbewegung, den Ellipsen, den Planetenbahnen, die Vollkommenheit des Kreises, die Kugel ist die Metapher für die Liebe, weil diese zwei Wesen so getrennt wurden und jetzt einfach nur noch zusammenschmelzen wollen, sich nacheinander sehnen. Aber Platon, ja, hat da halt, na, egal, jetzt darf ich mich nicht hier verlieren in zu vielen Themen, sondern was Platon da gemeint hat und ob er uns vielleicht nur so verarscht hat, ja, das war Lacans Hypothese, dass Platon doch eigentlich klüger ist als das, was da wortwörtlich im Text steht. Dass der Mythos also von diesen in zwei gespaltenen Kugeln nicht als wirkliche Entstehungsmythos des Menschen zu verstehen ist, sondern als eine Art Farce, als eine Art, ja, komisches Theater, mit dem die Zuschauer zum Lachen oder auch zum Nachdenken gebracht werden können. Aber das ist jetzt egal. Ich wollte doch hier lesen. Genau, bei Georges Bataille. Er hat ein sehr gutes Buch. Rimbaud, also, vielleicht noch kurz zur Lebensgeschichte von Rimbaud, weil die ja so abenteuerlich ist. Und für mich halt diese Frage stellt, Frage nach dem Verhältnis von Literatur und Leben. Was ist eigentlich wichtiger, dieses Abenteuerleben oder diese schöne Literatur? Am Rimbaud, also mit 17 hat er angefangen zu schreiben, dann mit 21 aufgehört und ist nach Afrika gegangen als Waffenhändler und ja auch andere Dinge. Er hatte da seine Karawanen, mit denen er Elfenbein und andere Dinge durch die Wüsten transportiert hat und hat eben gesagt, er wollte sich jetzt dem Kapitalerwerb widmen, nachdem er eingesehen hat, dass das mit der Dichtung zu nichts führen kann. Das ist sehr gut, weil er hat uns damit das einfach gezeigt, ja, im Kapitalismus heute, auch damals schon, gibt es kein anderes Kalkül, das wirklich statthaft wäre, also das man wirklich ernst nehmen kann, als einfach diesen Kapitalerwerb. Er hat es gezeigt, er hat gesagt, ja, okay, man könnte zwar auch Dichtung machen, aber das wird ja nicht entlohnt, materiell, ganz materialistisch gedacht. Ist das Sinnvollste, was man machen kann, wirklich dieser Kapitalerwerb. Das war genial bei Rimbaud. Dann hat er aufgehört zu schreiben und ist dann so mit 36, glaube ich, zurückgekehrt nach Frankreich, weil er krank war. Ein Knochenkrebs war es, glaube ich, und ist dann dort gestorben. Aber er hat schon genug hinterlassen in den 4 Jahren, wo er geschrieben hat. Und für mich ist das mit der Kapitalarbeit einfach sehr faszinierend, was er da gesagt hat. Und da steckt doch so viel mehr dahinter. Ja, das ist doch ein Symbol, was er da setzt, dass er der Literatur den Rücken kehrt. Das ist doch eigentlich auch schon Literatur oder Poetik, die weit darüber hinausreicht, dass man etwas in Büchern mit Worten aufschreibt, sondern einfach mit seinem Leben ein Beispiel gibt. Und uns zum Beispiel heute sagt, ja okay, ihr könnt das noch immer weiterlaufen lassen mit dem Kapitalismus, aber das ist halt irgendwie scheiße. Irgendwie wird das immer wieder dazu führen, dass Leute, die eigentlich so begabt sind wie Rimbaud, nicht nur in der Dichtung, auf allen möglichen Feldern, in allen möglichen Handwerken, dass die einfach nur da in dieses Lohnarbeitssystem eingezwängt werden und da ihre Talente so verrotten und nicht zur Geltung kommen können. Und ja, das wird einfach immer weiter passieren, können wir hier feststellen. Aber ja, vielleicht will die Nachwelt ja dann doch mal Hand anlegen an diesen politischen Verhältnissen. Vielleicht war es das, was er im Hinterkopf hatte, aber ist auch egal, was er dachte. Er hat dieses wunderbare Werk geschaffen, das sein Leben ist und das ich jetzt auch noch nicht genauer kenne. Ja, aber jetzt zu Georges Bataille, also der Philosoph, der hier 1945 ein Buch herausgebracht hat, also in diesem Jahr, in dem noch der Zweite Weltkrieg tobte. Und Frankreich war besetzt von Deutschland, also er hat das, glaube ich, auch 1944 teilweise aufgeschrieben. Frankreich noch besetzt und wurde dann gerade befreit. Und es ist immer wieder in diesem Buch die Rede davon, von Flugzeugen, von Bombenalarm, aber er ist eher auf dem Land dann zum Schluss, nicht in Paris, glaube ich. Und ja, es wird da so beschrieben, das Leben läuft einfach weiter, die Leute tanzen in der Kneipe, aber da draußen tobt dieser Weltkrieg und man hört immer wieder Bombeneinschläge, manchmal ganz nah, nur ein paar Kilometer weit weg. Ja, und das ist so unglaublich unfassbar, dieser historische Moment, wo er dieses Werk über Nietzsche vorlegt und also sagt, Nietzsche mit dem Faschismus in Verbindung zu bringen, ist der größte Unsinn. Und ja, so wie ich ja gemeint habe in Folge 13, ist einfach zu kurz gedacht. Das kann ja wohl nicht sein, dass man den Faschisten das überlassen will, nur weil die Nietzsche so oberflächlich nehmen wollen und für ihre Zwecke missbrauchen wollen. Sollen wir jetzt die Finger von Nietzsche lassen? Das kann nicht sein. Deshalb schreibt Bataille hier also in diesem speziellen historischen Moment dieses Buch Sur Nietzsche, über Nietzsche. Und das heißt auf Deutsch Nietzsche und der Wille zur Chance. Wille zur Chance ist also das, was ich vorher meinte. Die Chance ergreifen, bereit sein für das Liebesspiel. Wenn sich eine Möglichkeit ergibt, da muss man handeln, da muss man bereit sein. Und das ist ja das unglaublich Schwierige, was ich ja auch schon öfters beschrieben habe. Unglaublich schwierig, da wirklich bereit zu sein, sich darauf einzulassen. Aber diese Chance ist die Chance der ganzen Menschheit, schreibt Bataille hier. Und er wollte einfach ein Vorbild geben. Wie kann man das machen? Die Liebe. Wie kann man Liebe machen? Das ist diese Frage hier in diesem Buch. Und wie kann man sich so sehr danach verzehren? Nach dem Gipfel, nach gleichzeitig dem spirituellen Gipfel und dem fleischlichen, die fleischliche Lust so beim Sex. Aber gleichzeitig ist es auch eine Suche nach dem spirituellen Gipfel für Bataille und er ist auf der Suche nach der Gipfelmoral im Gegensatz zur Niedergangsmoral. Niedergang oder Gipfel, also wie so beim Bergsteigen. Wenn man auf dem Gipfel ist, meint er, kann man halt nicht lange da bleiben. So wie beim spirituellen Gipfel ist eigentlich unmöglich, da eine Gipfelmoral aufzustellen, wie man zu diesem Gipfel gelangen will, sondern ja, eigentlich ist jede Moral immer schon so eine Niedergangsmoral, weil man kann nicht ewig am Gipfel leben, man muss wieder runtergehen ins Tal. Und ja, das ist dann der Augenblick nach dem Fest, wo die Moral entsteht. Und die Niedergangsmoral ist deshalb nicht restlos abzulehnen, sondern sie ist halt Teil des Lebens, weil das Leben kein einziger Gipfel sein kann, sondern in den meisten Fällen nur ein Niedergang, vielleicht durchbrochen in einigen zarten Momenten von einem Gipfelsturm. Und das ist extrem diffizil, also hier das Verlangen nach dem Gipfel herauszuarbeiten und zu sagen, eigentlich lässt es sich nicht beschreiben. Eigentlich vernichtet jede Beschreibung in Worte ja schon wieder die Essenz dieses Verlangens. Und vielleicht ist es deshalb besser, über das Verlangen nach der fleischlichen Lust, nach dem Liebesakt zu sprechen, darüber zu sprechen, weil das ist dieser materielle Gipfel, der aber gar nicht so verschieden sein muss, den wir uns ja nicht so abgetrennt davon von den spirituellen Sehnsüchten der Menschen vorstellen dürfen, sondern das ist wirklich ein Band, das hier Spiritualität und Materialität eint. Aber dann lese ich am besten mal einfach so vor, hier Seite 53. Setzt sich Bataille also immer wieder mit Zitaten von Nietzsche auseinander. Hier jetzt ein Zitat aus Zarathustra, Buch 3, Der Genesende. Der Mensch ist das grausamste Tier. Bei Trauerspielen, Stierkämpfen und Kreuzigungen ist es ihm bisher am wohlsten geworden auf Erden. Und als er sich die Hölle erfand, siehe, da war es sein Himmel auf Erden. Das ist dieses Zitat, ja. Als er sich die Hölle erfand, da war das der höchste spirituelle Genuss für den Menschen. Er sagte, ah ja, ich bin so schlecht, so vollkommen, ich muss an mir arbeiten, um nicht in diese böse Hölle zu kommen. Und das ist für ihn der Himmel, schon heute auf Erden, diese christliche Vorstellung, dass ich mich ja aufs ewige Leben vorbereiten kann und der Hölle entgehen kann und stattdessen ins Paradies. Aber ja, das ist so unglaublich, eigentlich dieser Gedanke, die Hölle sich zu erfinden, mein imaginäres Konstrukt, dieses Postulat aufzustellen, es gibt die Hölle, das ist eigentlich für den Menschen der Himmel, um heute so schuldig zu sein, ja, wie Uwe Beck sagte, wir müssen schuldig sein, wir wollen schuldig sein, um heute sich in dieser Schuld suhlen zu können, erfindet man sich die Hölle und das ist dieser Himmel auf Erden dann. Nun ja, das ergibt mir eigentlich den recht naheliegenden Gedanken, wenn schon, wenn man sich schon so in das Schuld suhlen will, warum dann nicht gleich beim Sex sich in dieser Schuld suhlen? Denn das ist auch immer sicherlich ein bisschen etwas Schmutziges an sich trägt. Besudelnd, schreibt Bataille. Und ich denke da nur immer an Argentinien, wo meine Klassenkameraden, die waren keine Deutschen, die meisten, beziehungsweise schon mit deutschem Pass, aber keine Muttersprachler, sondern Argentinier. Und es ging in Deutsch auch mal um die Theorien von Sigmund Freud, die wir da genommen haben, um dann Texte und Romane, zum Beispiel Effi Briest, zu interpretieren. Und das verborgene Begehren, die verborgene Lust nach dem Ehebruch, nach der Befriedigung der Triebe, dort herauszuarbeiten. Aber was ich da so lustig fand, ist dieses Wort Schmutz, das bei meinen Klassenkameraden immer so hängen geblieben ist, vor allem bei dem einen, aber es war nur so lustig, weil sie dann gesagt haben, selbst wenn wir nicht in der Deutschstunde waren, sondern wenn jemand einfach nur was einen Scherz machen wollte, sagte er, bist du wieder schmutzig gewesen? Schmutzig. Und das hat auf Deutsch, das klingt gar nicht so anzüglich auf Deutsch, aber es hatte für diese Klassenkameraden da einen unglaublich anzüglichen Klang, dadurch irgendwie, dass wir da Freud behandelten. Und ich weiß nicht, was das war, aber das war unglaublich faszinierend für sich zu sagen, bist du schmutzig gewesen? genau, und ich sagte hier ja, Schmutz ist natürlich dabei beim Liebesakt. Ja, und dieser Schmutz, wenn man schon schuldig sein muss, kann man sich doch hier schuldig machen. Das wäre die richtige Schuld und nicht so sehr die religiöse. Aber ich lese hier jetzt einfach mal vor, ich sollte nicht so abschweifen, sondern jetzt nach diesem Nietzsche-Zitat von Bataille vorlesen. Es liegt mir daran zu zeigen, dass das Begehren in der Kommunikation, in der Liebe, das nichts zum Ziel hat. So verhält es sich bei jedem Opfer. Das Opfer scheint allgemein über dasjenige von Jesus hinaus das Gefühl eines Verbrechens erregt zu haben. Das Opfer steht auf der Seite des Bösen. Es ist etwas Böses, das für das Gute notwendig ist. Andererseits wäre das Opfer unverständlich, wenn man darin nicht das Mittel sähe, durch das die Menschen universell miteinander kommunizierten, ebenso wie mit den Schatten, mit denen sie die Hölle oder den Himmel bevölkerten. Um das Band zwischen Kommunikation und Sünde, zwischen Opfer und Sünde spürbarer zu machen, will ich prinzipiell vor Augen führen, dass das Begehren, verstehen wir uns, das souveräne Begehren, das nagt und die Angst nährt, das Wesen veranlasst, das Jenseits seiner selbst zu suchen. Das Jenseits meines Seins ist in erster Linie das Nichts. Es ist meine Abwesenheit, die ich in der Zerrissenheit ahne, im quälenden Gefühl eines Fehlens. Die Anwesenheit des Anderen enthüllt sich über dieses Gefühl. Sie ist jedoch nur voll und ganz enthüllt, wenn der Andere seinerseits sich über den Rand seines Nichts beugt oder wenn er hineinstürzt, Klammer, wenn er stirbt. Die Kommunikation findet nur zwischen zwei aufs Spiel gesetzten Wesen statt. Zwei Zerrissenen in die Schwebe gebrachten, die beide über ihr Nichts gebeugt sind. Diese Sehweise bringt eine und dieselbe Erklärung für das Opfer und für den Fleischesakt. Im Opfer vereinigen sich Menschen mit einem Gott, indem sie ihn zu Tode bringen, einem Gott, den ein lebendes Wesen, ein animalisches oder ein menschliches, verkörpert. Klammer, sie vereinigen sich gerade dadurch miteinander. Klammer zu. Die Opfernden identifizieren sich gewissermaßen mit dem Geopferten. So beugen sie sich im Augenblick der Tötung über ihr eigenes Nichts. Sie ergreifen gleichzeitig ihren Gott, der in den Tod gleitet. Die Aufopferung eines Wesens, etwa ein Brandopfer, fällt mit dem Hieb zusammen, der den Gott trifft. Die Gabe setzt partiell das Sein des Menschen aufs Spiel. Daher steht es ihm zu, sich für einen kurzen Moment mit dem Sein seiner Gottheit, das der Tod gleichzeitig aufs Spiel gesetzt hat, zu vereinigen. Ja. Das Opfer, sagt er also, ist mit dem Fleischesakt gleichzusetzen oder zumindest gleich zu erklären, dass dabei etwas aufs Spiel gesetzt wird. Das Opfer einmal in antiken Religionen, dass man Tiere geopfert hat. Oder natürlich im Christentum, dass Jesus sich selbst opfert oder von Gott geopfert wird in einem menschlichen Körper und dann die Sünden der Menschheit auf sich nimmt. Bei diesem Opfer beugen also diejenigen, die das tun, sich über ihr eigenes Nichts und können dadurch eine Kommunikation mit Gott aufnehmen. Und so auch im Liebesakt. Das ist laut Bataille auch eine Kommunikation, die nur gelingen kann, wenn man sich aufs Spiel setzt und dieses Bestreben nach dem eigenen Nichts zulässt. Ja, das ist, ja, wenn man diesem animalischen Trieb, dieser Triebbefriedigung gefangen ist, wie könnte man dann noch sagen, ich bin ein Individuum, so und so definiert? Nein, sondern da geht man ganz auf in diesen unglaublichen, in diesen Wellen der Lust, verliert man sich und taucht ganz ein bis auf den Meeresgrund und daher hat man das eigene Nichts dort aufgespürt, weil man nichts mehr sein kann in dieser Welt, eigentlich nichts als Mensch mehr darstellen kann, sondern sich über diesen Abgrund beugen will. Und die Kommunikation findet also nur zwischen zwei aufs Spiel gesetzten Wesen statt, zerrissenen Wesen. Und so auch in der Religion. Gott wird aufs Spiel gesetzt, natürlich bei Christus, der selbst sagt: Ja, Gott, warum hast du mich verlassen? Also der Glaube an diesen großen, allgütigen Vater wird hier aufs Spiel gesetzt und gleichzeitig wird Gott selbst, als dieser Gott, der Christus im menschlichen Körper ist, der wird ja auch aufs Spiel gesetzt und wird hier geopfert. Und die Gläubigen setzen sich selbst aufs Spiel. Dadurch, dass sie oder diejenigen, die Jesus töten, ich weiß nicht. Ich glaube, hier ist ein ganz guter Punkt, um Schluss zu machen. Aber eigentlich muss ich das mit der Besudelung hier noch vorlesen. Na, ich lese hier nochmal kurz weiter bei Bataille, Kapitel 3. Zitat jetzt von Nietzsche: Es wäre entsetzlich, wenn wir noch an die Sünde glaubten, sondern was wir auch tun werden, in unzähliger Wiederholung, es ist unschuldig. Häufiger als das Heilige hat das Begehren die Fleischeslust zum Ziel. Und im Begehren der Fleischeslust zeigt sich das Spiel der Kommunikation in seiner unerbittlichen Komplexität. Im Fleischesakt überwindet der Mensch besudelnd und sich selbst besudelnd die Begrenztheit der Wesen. Das ist also dieses Schmutzige, was da in Argentinien die immer gesagt haben, wenn man jemand anderen aufziehen wollte, man das gesagt, bist du wieder schmutzig gewesen. Auf Deutsch, obwohl meine Klassenkameraden da überhaupt nicht so gern Deutsch gesprochen haben, außer wenn's sein musste. Aber dieser Satz, der ist dann doch hängen geblieben und der wurde immer auf Deutsch geäußert. Es gibt also das Heilige einmal als Ziel des Begehrens, aber häufiger noch die Fleischeslust ist dieses Ziel. Gut, lese ich hier weiter. Das souveräne Begehren der Wesen hat das Jenseits des Seins zum Ziel. Die Angst ist das Gefühl einer Gefahr, die mit dieser unversiegbaren Erwartung verbunden ist. Im Bereich der Sinnlichkeit ist ein Wesen von Fleisch und Blut der Gegenstand des Begehrens. Aber was in diesem Wesen von Fleisch und Blut anzieht, ist nicht unmittelbar das Wesen, sondern seine Wunde. Es ist eine Bruchstelle der Unversehrtheit des Körpers und die Mündung des Schmutzes. Diese Wunde setzt genau genommen nicht das Leben aufs Spiel, sondern nur seine Unversehrtheit, seine Reinheit. Sie tötet nicht, sondern besudelt. Was die Besudelung enthüllt, unterscheidet sich jedoch nicht wesentlich von dem, was der Tod enthüllt. Der Leichnam und die Ausscheidung drücken beide das Nichts aus. Der Leichnam seinerseits partizipiert an der Besudelung. Ein Exkrement ist ein toter Teil meiner Selbst, den ich verwerfen muss, indem ich ihn zum Verschwinden bringe und ihn vollends vernichte. In der Sinnlichkeit wie im Tode ist das Nichts übrigens nicht selber das, was anzieht. Was uns im Tode gefangen nimmt, der uns niederschmettert, uns jedoch schweigend ergriffen sein lässt von einem Gefühl heiliger Gegenwart oder heiliger Leere, das ist nicht der Leichnam als solcher. Wenn wir das Schrecknis, das der Tote wirklich ist, erblicken oder uns vorstellen, nicht zurechtgemachter Leichnam, Verwesung, nicht zurechtgemachter Leichnam, Verwesung, können wir nur Abscheu empfinden. Die pietätvolle Hochachtung, die ruhige und sogar sanftmütige Ehrerbietung, in der wir verweilen, ist an künstliche Aspekte gebunden, so die scheinbare Heiterkeit der Toten, denen eine zweistündige Kinnbinde den Mund geschlossen hat. Ebenso bedarf die Anziehungskraft des Nichts in der Sinnlichkeit einer Transponierung. Wir empfinden Abscheu gegenüber der Ausscheidung, sogar einen unüberwindlichen Ekel. Wir beschränken uns darauf, den Reiz des Zustands zu erfahren, in dem sie stattfindet. Der Nacktheit, die, sofern wir auswählen, unmittelbar anziehend sein kann, durch die Körnung der Haut, durch die Reinheit der Formen. Der Schrecken der Ausscheidung, die abseits und schamvoll verrichtet wird, zu der die förmliche Hässlichkeit der Organe hinzukommt, konstituiert die Obszönität der Körper, eine Zone des Nichts, die wir durchqueren müssen, ohne welche die Schönheit nicht die schwebende, aufs Spiel gesetzte Beschaffenheit hätte, die uns rasend macht. Die hübsche, wollüstige Nacktheit triumphiert schließlich im Aufs-Spiel-Setzen, das die Besudelung bewirkt. In anderen Fällen scheitert die Nacktheit, bleibt hässlich und ganz und gar auf der Ebene des Besudelten. Ja, diese Nacktheit. Muss ich doch noch weitermachen. Hier wollte ich nur sagen, Exkrement, ja, das, was Žižek so mit unserem innersten Sein identifiziert. Die Identität ist die wichtigste Frage heute. Die Identitätspolitik zeigt es uns an. Aber was ist eigentlich die Identität laut Žižek? Das, was wir im Inneren finden, ist Scheiße. Und deshalb ist das das ideale Symbol für das, was es gibt, dieses Exkrement. Ja. Und es ist vielleicht wie in diesem Film von Luis Buñuel, der von Žižek dann erwähnt wird. Da sitzen Leute um einen Tisch herum und jeder auf einem Klodeckel und unterhalten sich, so wie eine Abendgesellschaft, nur dass nichts gegessen wird, sondern man eben auf dem Klo sitzt und sich erleichtern kann. Und dann ab und zu steht jemand auf und flüstert einem Dienstboten so zu: Wo ist denn hier das Örtchen, wo man was essen kann? Und dann geht er dahin und ganz verstohlen nimmt er dann was zu sich. Und was Buñuel uns mit diesem Film vielleicht klar macht, ist, dass eigentlich die Lust am Scheißen viel größer ist als die am Essen und man sich als zivilisierter Mensch das so denkt, ja, ach, was ist der Mensch, der ist ja eigentlich auch nur ein Tier, der hier so seine Ausscheidung, der halt auch noch daran gebunden ist, hier seine Ausscheidung loszuwerden. Aber gleichzeitig kann er auch so an einer galanten Abendgesellschaft teilnehmen und dieser Lust hier frönen beim Essen. Aber was Buñuel uns klar macht, ist, dass das die verkehrte Sichtweise ist und die eigentliche Lust ist doch die, wenn man aufs Klo geht, sich da zu erleichtern. Und was man wirklich denkt, ist dann vielleicht, jetzt muss man halt auch noch diese lästige Nahrung zu sich nehmen, damit man dann nachher wieder scheißen gehen kann und diese Lust da empfinden kann. Das ist diese Umkehrung hier bei diesem Film, der uns das einfach vielleicht klar macht, was in unserer imaginären Struktur vor sich geht, dass wir das vielleicht so vorgeben, ja, das Essen so zu feiern, das ist dieses, das, was so unglaublich lustvoll ist und das Ausscheiden dann, das ist etwas, was im Geheimen geschehen muss. Aber ja, vielleicht ist es genau umgekehrt, das eine ist eigentlich viel lustvoller und vielleicht geschieht es genau deshalb im Geheimen auf dem Klo, weil diese Lust ist nur für mich dann bestimmt. Das ist eine Jouissance, eine unglaublich exzessive Lust, die wäre zu viel, wenn man die noch in einer sozialen Situation teilen würde, so wie in dem Film. Aber ja, hier bin ich jetzt abgeschweift. Hier ging es nur um das Exkrement. Und ja, einen Leichnam, das ist dieser Schmutz. Die Wunde ist das, was so anziehend ist, nicht unmittelbar das Wesen, sondern dass es da etwas gibt, was sterblich ist, was vergänglich ist. Ja, aber ich muss hier doch noch weiterlesen. Nur hier vielleicht Nacktheit, dazu kann ich noch was sagen. Ist Nacktheit überhaupt möglich? Oder ist es nicht so, selbst wenn man nackt ganz entkleidet ist, gibt dann immer noch so ein Schimmer, ein Gnadenkleid heißt es im Christentum, umgab Adam und Eva die Gnade, bevor sie noch gesündigt hatten, waren sie nackt, aber erkannten ihre Nacktheit nicht. Sie waren da so von Gnade umgeben. Und erst nachdem sie vom Apfel gegessen haben, haben sie es ja erkannt irgendwie, da kam die Scham auf. Aber was hat sich geändert durch den Apfel? Nichts. Einfach nur die Scham ist dazu gekommen. Irgendwie sind sie sehend geworden, haben gesehen, dass sie nackt sind und haben darin ein Problem gesehen. Haben sich dann ja versteckt, deshalb vor Gott. Als ob das was bringen würde. Ja. Und diese Nacktheit triumphiert im Aufs Spiel setzen, das die Besudelung bewirkt. Die förmliche Hässlichkeit der Organe, die Obszönität der Körper, das ist es erst, was wir durchqueren müssen, weil sonst ohne diese unguten Seiten an der Nacktheit, an der menschlichen Nacktheit, wäre die Schönheit nicht das, was sie ist, nicht so schwebend und aufs Spiel gesetzt. Und das ist es, was uns an der Schönheit rasend macht. Okay, lese ich hier weiter. Wenn ich jetzt die Versuchung wachrufe, bemerke ich, die Versuchung wachrufe, die oft unabhängig von der Idee der Sünde ist. Wir widerstehen häufig, weil wir ärgerliche Folgen befürchten. Wenn ich die Versuchung wachrufe, bemerke ich die ausgesprochen wunderbare Art, die das Wesen zu den fleischlichen Spielen veranlasst. Die Versuchung stellt die sexuelle Verirrung der Langeweile gegenüber. Wir sind nicht immer der Langeweile ausgeliefert. Das Leben reserviert die Möglichkeit zu zahlreichen Kommunikationen. Sie kann aber zufällig ausbleiben. Was die Langeweile dann enthüllt, ist das Nichts des in sich verschlossenen Wesens. Wenn ein getrenntes Wesen nicht kommuniziert, verkümmert es. Es sieht dahin und spürt dunkel, dass es für sich allein nicht ist. Dieses innere Nichts ohne Ausweg, ohne Reiz widert es an. Es erliegt dem Unbehagen der Langeweile und die Langeweile verweist es vom inneren Nichts auf das Äußere, auf die Angst. Im Zustand der Versuchung verweilt dieser Verweis in der Angst endlos bei diesem Nichts, vor das uns das Begehren zu kommunizieren stellt. Wenn ich das Nichts der Obszönität unabhängig vom Begehren und sozusagen an sich ins Auge fasse, gewahre ich nur das spürbare, greifbare Zeichen einer Grenze, an der das Sein ausbleibt. In der Versuchung erscheint dieses äußere Nichts jedoch als Antwort auf den Durst zu kommunizieren. Der Sinn und die Wirklichkeit dieser Antwort sind leicht zu bestimmen. Ich kommuniziere nur außerhalb von mir, indem ich mich loslasse oder mich nach außen werfe. Aber außerhalb von mir bin ich nicht mehr. Ich habe diese Gewissheit, mein eigenes Sein aufgeben, es draußen suchen heißt Gefahr laufen, das zu verderben oder zu vernichten, ohne was das Vorhandensein des draußen mir nicht einmal erschienen wäre, dieses Ich, ohne das nichts von dem wäre, was für mich ist. In der Versuchung findet das Wesen sich, wenn ich so sagen darf, zerrieben von der zweischneidigen Zange des Nichts. Wenn es nicht kommuniziert, vergeht es in der Leere, die das sich isolierende Leben ist. Wenn es kommunizieren will, läuft es gleichermaßen Gefahr, sich zu verlieren. Sicher, es handelt sich nur um Besudelung. Und die Besudelung ist nicht der Tod. Wenn ich ihr jedoch unter verächtlichen Bedingungen nachgebe, so wenn ich eine Hure bezahle, bin ich, obgleich ich nicht sterbe, dennoch nach meinem eigenen Urteil ruiniert und erniedrigt. Die rohe Obszönität wird mein eigenes Sein zerfressen. Ihre exkrementelle Natur wird auf mich abwerben. Dieses Nichts, das der Schmutz mit sich bringt, das ich um jeden Preis hätte verwerfen, von mir abtrennen müssen. Ich werde ihm gegenüber ohne Verteidigung und wehrlos sein. Ich werde mich ihm öffnen durch eine erschöpfende Wunde. Der lange Widerstand in der Versuchung lässt diesen Aspekt des fleischlichen Lebens klar hervortreten. Aber das gleiche Element dringt in jegliche Sinnlichkeit ein. So schwach die Kommunikation auch sein mag, sie verlangt ein aufs Spiel setzen. Sie findet nur in dem Maße statt, wie Wesen, die sich aus sich selbst herauslehnen, sich verspielen unter der Drohung der Erniedrigung und unter der Drohung der Erniedrigung. Aus diesem Grund kennen die reinsten Wesen sehr wohl die Lasterhöhlen der gemeinen Sinnlichkeit. Sie kann ihnen nicht fremd bleiben, was sie auch davon halten mögen. Die Reinheit, an die sie sich klammern, bedeutet, dass ein ungreifbarer, winzig kleiner Anteil der Schande genügt, um sie zu ergreifen. Sie erahnen mit äußerstem Widerwillen, was ein anderer erschöpft. Alle Menschen vögeln schließlich aus denselben Gründen. Wunderbar, ja, damit können wir es gerade belassen. Alle Menschen vögeln aus denselben Gründen. Das ist ein Satz, den ich auch nicht verstanden habe beim ersten Mal lesen, aber jetzt verstehe ich es, glaube ein bisschen mehr. Das klingt doch einfach logisch. Was soll dieser Grund sein? Der Trieb, der aus dem Unbewussten aussteigt, das von Freud entdeckt wurde. Was sonst? Das ist kein individueller Grund, aus dem das aufsteigt, sondern wirklich vielleicht ja der Modus des Daseins, so wie wir es halt kennen. Und wie es nicht allein durch die Biologie bestimmt ist, sondern Biologie und Soziologie und alles im Zusammenspiel, was ja was Freud entdeckte, dass dieser Trieb nicht wie bei den Tieren ist, dass die Sexualität für den Menschen immer etwas Fremdes bleibt. Die kindliche Sexualität ist es ja, was Freud entdeckt hatte, dass auch schon Kinder eine sexuelle Libido haben. Und dass das etwas natürlich unglaublich Fremdes von außen aufgedrücktes ist, womit sie ja noch nichts anfangen können, weil sie noch nicht diese Möglichkeit der sexuellen Befriedigung haben und nicht wissen, was sollen sie mit diesen Genitalien machen, außer sie zum Wasserlassen zu benutzen. Aber beim Übergang ins Erwachsenenalter ändert sich eigentlich nicht wirklich was. Das ist, was Freud herausgefunden hat. Diese Sexuelle bleibt dann immer noch so traumatisch, immer noch so fremdartig. Der Mensch findet dann nicht so den Zugang dazu, wie das Tier, das einfach seinem Instinkt folgt und sagt, ja okay, es ist halt Paarungszeit, da ist man brünstig und so weiter. Der Hirsch. Aber nein, der Mensch ist nicht so, sondern für den ist das immer etwas außerhalb. etwas Schmutziges. Ja. Gut. Ja. Das war jetzt ja schon mal ganz gut hier für dieses Buch, das ich auch nicht geplant habe, hier zu behandeln. Aber es hat sich einfach so angeboten und war einfach dann nicht mehr vermeidbar, nachdem ich gespürt habe, dass darin auch etwas liegt, was mich zum Klingen bringt, was eine Resonanz in mir erzeugt. Ja. In diesem letzten Abschnitt sagte er ja also, für sich allein ist man nichts. Das ist halt, was man dann spürt als Single. Spürt man sich nach dieser anderen Hälfte, die Aristophanes beschrieb. Und dann spüre ich auch so, ja, eigentlich bin ich nichts für mich allein, erst für den anderen. Müsste ich was darstellen, dann könnte ich mich auch in der Welt fühlen. Und das dann diese Langeweile. Wenn man denkt sich, ja, jetzt ist mir langweilig. Heute zum Beispiel schon wieder zum Mikrofon gegriffen, weil mir langweilig war. Und das, diese Langeweile mal kontrastieren mit der sexuellen Verirrung. Ja, das wäre vielleicht eine Verirrung, dieses Obszöne, dieses Lasthafte in der Sexualität. Aber wäre es nicht immer besser, als wenn einem so langweilig ist, das zu machen, dieses Liebesspiel da, sich darin auszutoben, das ist es halt, womit man dann konfrontiert wird mit diesen Gedanken und dieses innere Nichts spürt, in mir ist nichts, außer diesem Exkrement. Und die Angst, beschreibt Bataille, steigt dann auf, weil dieses innere Nichts in das Äußere verlagert wird. Von außen muss etwas Bedrohliches sein. Das ist dann dieser Grund, vielleicht für das Nichts, das man schon spürt. Ja, und wenn ich das Nichts der Obszönität unabhängig vom Begehren und sozusagen an sich ins Auge fasse, gewahre ich nur das spürbare Zeichen einer Grenze, an der das Sein ausbleibt. Okay, das ist das Nichts, was soll das sein? Bisschen abstrakt, aber hier bleibt das Sein halt aus, hier ist Ende Gelände. Aber da ist das Begehren noch ausgeklammert. Das hat keinen wirklichen Sinn, so auf das Nichts zu schauen, sondern das Nichts, das ist das Ziel des Begehrens, sagt Bataille. Nur so kann man es verstehen. Dann nämlich schreibt er, in der Versuchung erscheint dieses äußere Nichts jedoch als Antwort auf den Durst zu kommunizieren. Ja, das äußere Nichts, das einem so Angst macht, das auch mit dem Inneren nichts zu tun hat, dass man in sich spürt. Man sagt, ja, mein Gott, also dieses Nichts, da liegt kein Sinn drin in diesen mechanischen Bewegungen beim Sex, diesen mechanistischen Bewegung, da kann man keinen weiteren Sinn reininterpretieren, aber es ist dieses Nichts, das wird meinen Durst stillen. Ich will einfach kommunizieren, mit jemand anderem kommunizieren. Ja, das ist wunderbar hier und aber ein bisschen schwierig mit dem Aufs Spiel setzen, wie er dann beschreibt. Dann muss ich mich aufs Spiel setzen, aber ohne dieses Ich wäre mir das Draußen, das Vorhandensein des Draußen ja niemals erschienen. Also was mache ich da? Werfe ich dieses Ich weg? Dann werfe ich auch dieses Draußen weg. Man läuft Gefahr, sich zu verlieren, wenn man kommunizieren will. Kommunizieren ist für ihn also hier ein Synonym für den Liebesakt, wie ich es verstehe. Das ist die höchste Form der Kommunikation, die dort möglich wird in der Nacktheit, in der Liebe. Aber okay. Ich glaube wirklich, hier ja, kann ich die Dinge belassen. Ich weiß, dass Bataille schwierig ist. Aber komm, jetzt sind wir gestellt durch Lacan und Bataille, die sich übrigens auch gekannt haben und gute Freunde waren. Lacan war dann verheiratet mit der ersten Frau von Bataille, glaube ich, eine Schauspielerin. Und sie hatten ihre Ehe wohl noch nicht aufgelöst, weil es da irgendwie Angst vor Repression gab, als Frankreich noch besetzt war, nämlich von Deutschland, war Bataille also noch mit seiner ersten Frau verheiratet, aber sie hat dann schon mit Lacan zusammengelebt zu der Zeit und erst nach dem Krieg haben sie es dann aufgelöst. Ich weiß nicht, ob sie jüdische Wurzeln hatte oder so, jedenfalls ja, gab es da, ist ja nur so faszinierend, dass man hier so rational vorgehen kann und sagen, diese Ehe müssen wir halt belassen, aber die Liebe entflammt dann unterhalb dieser symbolischen Ordnung, unterhalb dieser bürokratischen Ordnung, da wer jetzt mit wem verheiratet ist, ja okay, aber Lacan war dann jedenfalls schon mit dieser Schauspielerin zusammen. Und Bataille hat sich dann nochmal verliebt, das glaube ich, was er dann da beschreibt, in eine Frau namens K. Jedenfalls schreibt er dann nur immer in Anfangsbuchstaben K. Und ja, wie er sich da verliebt und wie traumatisch das ist, das ist unglaublich schön zu lesen. Ja. Und ich glaube nicht, dass ich hier noch weitermachen sollte. Jetzt bin ich sicher schon bei 2,5 Stunden oder so. Da kann ich nicht mehr viel machen. Ich weiß eigentlich schon, dass ich noch weitermachen könnte, aber ich will mich ja auch ein bisschen mäßigen. Aber nur 2 Stunden zum Glück. Immer noch ein bisschen maßvoll heute. Asketisch, ja. 2 Stunden, das ist eine asketische, zurückhaltende Podcast-Folge. Das würde ich mal behaupten, ja. Deshalb kann ich eigentlich nur noch ein Lied spielen. Auch wenn ich noch gern weiter Gedichte lesen würde, würde ich eigentlich schon ganz gern. Aber ja, vielleicht das eine von Bolaño noch, dem chilenischen Autor auf Spanisch und eine kurze Übersetzung auf Deutsch. Hier lese ich mal vor ein Gedicht namens Fritz Leiber relee algunos de sus cuentos. Fritz Leiber ist ja also ein Name, wohl von einem deutschen Autor oder so. Ein eher unbekannter Autor. Und das ist also das Thema dieses Gedichts. Was ist mit diesen ganzen Büchernstapeln? Autoren, die so viel hinterlassen haben. Und was passiert damit? Wird die Nachwelt noch darauf schauen? Was passiert, wenn Fritz Leiber hier seine alten Geschichten wieder liest? Fritz Leiber liest seine alten Geschichten nochmal. El gato que ayer me era simpático, hoy ya habla. Supongamos que los pensamientos negros también son naves heliocéntricas. El anhelo siempre escapa de las pérfidas emboscadas pavlovianas, hacia el núcleo de la revolución, bebiendo un resplandor llamado whisky. Pregúntale al escritor, ¿qué va a ser de toda esa gente? A veces soy inmensamente feliz. No importa lo que yo te diga. Gut, auf Deutsch. Die Katze, die mir gestern sympathisch war, redet heute schon. Nehmen wir an, dass die schwarzen Gedanken auch heliozentrische Schiffe sind. Die Sehnsucht entgeht immer den Treulosen. Den treulosen Pawlowschen Fallen. Pawlowschen Hinterhalten. Hin zum Kern der Revolution. Ein Glanzschimmer namens Whisky trinkend, frage den Autor, was wird mit all diesen Leuten sein? Manchmal bin ich unheimlich glücklich. Es ist nicht wichtig, was ich dir sage. Das ist das Ende. Ja, ist einfach nicht wichtig, weil alles vergeht. Und diese schwarzen Gedanken. Ja. No importa lo que yo te diga, eso. Ese es el final acertado para mi podcast y ya no queda nada más para interpretar. Solo voy buscando una canción para que tengamos un outro muy lindo. Bueno. Was ich hier noch sagen kann, ist, dass hier vollkommen pavlovsche Reflexe bzw. Pavlovsche Fallen kommt hier vor. Ja, das, darüber bin ich ein bisschen gestolpert. Die Sehnsucht entgeht immer den treulosen oder perfiden Pavlovschen Fallen. Pavlov war ja eigentlich dieser Physiologe, der entdeckt hat mit seinen Hunden, mit den Pavlovschen Hunden, dass er sie so konditionieren kann, wenn er immer eine Glocke schlägt, sobald er ihnen Futter gibt, dann reicht es irgendwann auch schon, nur die Glocke zu schlagen und dann fließt schon der Speichel. Sehr interessant, ja. Der Mensch sicherlich auch konditionierbar. Sicherlich in vielen Fällen auch wie so ein Hund, dem dann der Speichel läuft. Aber das war nur hier, ja, das, was ich daraus lese, Pavlovsche Fallen also. Ja. Die Sehnsucht entgeht immer den Treulosen. Perfider, treulos soll das heißen. Verräterisch. Treulos, verräterisch. Okay. Und das ist aber nur so tröstend, was da steht. Non porta logica. Ist egal, was ich dir sag, was ich euch sag, ist sowieso egal. Ich setze mich hier aufs Spiel. Ich weiß, dass das ganz schön harter Stoff war heute, aber ja, ich muss mich auch aufs Spiel setzen. Und am Ende ist sowieso egal, werden alle diese Leute, die realen Leute und die imaginären aus den Geschichten, aus den Philosophie- und Poesiebüchern allesamt vergehen und nichts mehr zurücklassen. Das ist doch sehr tröstend, weil dann kann man ja wirklich anheben zu sprechen, so wie ich hier, dann muss man sich keine Gedanken mehr machen, was Falsches zu sagen. Lieber was Falsches sagen, als gar nichts sagen. Das hatte ich schon in Folge 10 so wunderbar herausgearbeitet. Das muss der Grundtenor des Podcasts sein. Immer weiter und immer weiter. Lieber falsch sprechen, als gar nicht sprechen. Jetzt dieses Lied hier genau habe ich gefunden, weil mir jetzt eigentlich keins so richtig zusagt. Also nee, du, eigentlich auf keins habe ich so richtig Bock. Auf dieses eine schon, nämlich Smoke Machine heißt das. Ein Lied aus Afrika. Dann so ein Kinderchor singt dann da mit. Sehr interessant. Das ist auf jeden Fall sehr hörenswert. Gar nicht so bekannt, sehe ich hier. Echt nicht viele Views hier auf YouTube. So 40.000. Gar nichts. Also so ein grandioses Lied hier. Gari la Moshi. Swahili. Swahili word for train. Ah, die wörtliche Übersetzung ist halt Smoke Machine, also Train. Zug heißt dort einfach Gari la Moshi, Smoke Machine, weil es vermutlich so eine Art Dampfzug ist, wie früher bei uns wahrscheinlich dort immer noch so fährt in Afrika, der einfach eine Menge Dampf ausstößt, deshalb Smoke Machine. Dieses Lied spiele ich hier zum Abschluss und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören, gracias por escuchar. Mis seguidores, mis oidores, los amo a todos y los que me odian son los que más amo, ¿eh? Por favor, fíjense bien, si pueden odiarme, porque esto lo prestigio, lo valoro de lo más, lo valoro, sí. Vielen Dank und Liebesgrüße an alle Hörerinnen und Hörer, die hier noch am Start sind, ganz am Ende dieser Folge und sich bis hier durchgeackert haben. Dann sage ich adios und bis zum nächsten Mal.
Train's coming like a snake in the grass. You'll bite your heels if you're not fast enough. hear the horn, the trumpet sound. Clear the tracks, make way, the train's coming.
Where are you going? Where have you been? Can you take me with you, smoke machine? Where are you going? Where have you been? Can you take me with you, smoke machine? Carry la moshi, smoke machine. Joka inakuja, soma wiki green.
Yeah.